6. Heute ist eine Sondersendung. Wir sind Death Radio vom Chaos Computer Club Ulm. Death Radios am Mikrofon. Wieder Death Radio hier zu Death Radio.
Herzlich willkommen zu Death Radio und zu unserer heutigen Einführungsveranstaltung zum Thema Paranoia. Ich bin Matu und die anderen Dozenten hier anwesend und am Telefon sind hier Niklas. Hi.
Hi.
Servus. Hi Simon.
Hi.
Ricky.
Hallo. Hi.
Und am Telefon hoffentlich Hannes. Hörst du uns? Oh nein, wir hören Hannes nicht. Hannes, kannst du uns hören? Aha, da haben wir auch schon das erste Problem. Hannes hört uns nicht, oder wir hören Hannes nicht.
Hört uns.
Ich weiß nicht, ob er uns hört.
Hannes, wenn du uns hörst, schreib mir im Chat. Du bist ja anscheinend im Chat drin. Übrigens, wir haben einen Chat.
Wir haben einen Chat auf irc.in-ulm.de. Sind wir im Channel Raute Death Radio. Und wir haben ein Telefon im Studio, aber das funktioniert nicht. Aber wir haben Twitter. @dev_radio. Haben wir auch Musik, weil dann können wir versuchen, das mit dem Telefon zu klären.
Wir haben Musik. Das ist No More Freedom von Exilem. Viel Spaß.
So, herzlich willkommen zurück zu Death Radio hier auf Radio 3FM. Und wir haben jetzt vielleicht Hannes mit auf Sendung. Hallo? Hannes?
Ich höre dich nur über das schlechte Mikro vom Handy.
Okay. Wir müssen also laut und deutlich sprechen hier.
Ich lege das Handy mal in die Mitte. So.
Aber wir hören dich, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Also wenn es unerträglich wird, dann müssen wir uns halt leider von Hannes trennen. Aber
ja. Vielleicht
klappt es ja.
Der Stream hat einfach viel zu viel Verzögerung.
Das ist
5 oder 6 Sekunden und dann bringt das nichts.
Ja, also wohlgemerkt, du bist in Berlin, gell?
Ja.
Ja, immer noch. Naja, dann wollen wir das mal ausprobieren. Kommen wir, herzlich willkommen zurück zu unserer Lehrveranstaltung Angewandte Paranoia, jetzt auch mit Hannes. Und wir wollen einfach mal durchgehen, warum sollte man paranoid sein? Und ja, ich habe diese Woche so einen schönen Artikel gelesen, oder zumindest gesehen, der hieß irgendwie sowas wie, wenn du nicht paranoid bist, musst du verrückt sein. Und darauf wollen wir uns so ein bisschen beziehen und uns mal durch unseren Alltag durchkämpfen und schauen, an welchen Stellen müssen wir denn eigentlich, wenn wir nicht vollkommen verrückt sind, paranoid sein. Und das fängt an mit dem Aufstehen. Ich wache auf, gucke an die Decke und dann hängt da so ein Rauchmelder. Rauchmelder sind ja eigentlich eine gute Sache, aber wir haben da irgendwie so eine Diskussion mitbekommen. Rauchmelder können ja auch vernetzt sein. Das hat dann den Sinn und Zweck, dass falls ein Rauchmelder auslösen sollte, auch die anderen Rauchmelder im Haus ausgelöst werden und dann vielleicht auch gleich noch irgendwie Daten an Feuerwehr oder so weitergeleitet werden oder vielleicht Wartungsdaten, also die irgendwie melden, wenn Batterien ausgetauscht werden müssen oder sie irgendwie gewartet werden müssen. Und das sind Geräte, die sind in unseren privatesten Räumen. Und wir wissen eigentlich nicht so genau, was drin ist. Und sie funken aber durch die Gegend und sind vernetzt. Das heißt, eigentlich wollen wir das nicht. Oder wie seht ihr das?
Und sie haben so ein Lämpchen, das blinkt wie bei einer Kamera.
Ja, ganz rotes verlicht. Lämpchen, wie bei Terminator.
Ich denke, das ist wie bei allem. Was du gesagt hast, ist natürlich sinnvoll, dass dann alle angehen. Aber zu welchem Preis? Muss man sich halt überlegen, weil eigentlich, wie du sagst, dass die Feuerwehr automatisch kommt und dass die anderen im Haus mitgewarnt werden, weil die vielleicht den Rauchmelder, der bei dir im Zimmer piepst, nicht mehr hören, ist eigentlich eine gute Geschichte.
Ja, das Problem ist doch, dass du als Mieter nicht das Ding aufmachen darfst und reingucken, weil wenn man so einen Rauchmelder von innen mal gesehen hat, weiß man, so eine Wanze, selbst Eigenbauwanze der Marke die Wanze der Marke Eigenbau würde da reinpassen.
Ja, locker.
Locker.
Ja gut, die Wanze der Marke Eigenbau passt fast überall hin. Also wenn du dann den Maximalgrad der Paranoia erreichst, läuft erstmal mit einem selbstgebauten Detektor in der Gegend rum und versuchst irgendwie Sachen aufzufangen.
Das kommt noch. Das kommt später. Also,
was ich eigentlich sagen will, ist, meistens sind ja Wanzen der Marke Eigenbau so im Vergleich zu den fertig gebauten Sachen schon richtig große Brocken.
Ja, aber also eigentlich, du hast schon genau richtig gesagt, wir dürfen halt nicht reinschauen und das ist halt, was immer problematisch ist. Das ist auch das ein großes Argument für freie Software. Wir können halt reinschauen, was sie tut. Und wir müssen nicht darauf vertrauen, was andere Leute machen, sondern wir können selber überprüfen, selbst wenn ein Großteil der Leute das vielleicht nicht machen wird. Es besteht die bessere Möglichkeit, dass irgendwelche Probleme damit aufgedeckt werden. Und ja, wir übertreiben heute natürlich vielleicht auch an manchen Stellen so ein bisschen, aber wollen trotzdem mal so durchgehen, ja, eigentlich darauf hinweisen, wo müsste man denn eigentlich oder wo muss man eigentlich überall aufpassen, was so passiert. Es geht nämlich direkt weiter, wenn wir aufgestanden sind und uns Kaffee machen oder mit der elektrischen Zahnbürste Zähne putzen, dann braucht das ja Strom. Und jetzt führt ja der Trend dazu, elektrische Stromzähler oder sogenannte intelligente Stromzähler zu verwenden. Also ein intelligenter Stromzähler ist einfach nur ein Stromzähler, der ans Internet angeschlossen ist und seine Daten durch die Gegend funkt.
Wieso aber schickt. Alles auf einmal intelligent, wenn es am Internet hängt?
Ja, das ist ein bisschen eigenartig. Und da wurde aber schon gezeigt, dass sich aus dem Stromverbrauch sehr, sehr genau die Gewohnheiten der Bewohner ableiten lassen. Auch irgendwie Personen unterscheiden und je nachdem, was sie gerade machen. Also ein Rechner hat einen anderen Stromverbrauch als eine Mikrowelle, als eine Kaffeemaschine, als wie auch immer. Und diese Daten sind interessant, zum Beispiel für Krankenversicherungen, für alles Mögliche, für Leute, die dir Werbung verkaufen wollen. Also das ist eigentlich die größte Sache. Leute, die dir Werbung bringen, machen wollen, die echt halt ja, dich gezielt bewerben wollen für irgendwelche Produkte, für die sind solche Daten wahnsinnig interessant. Und ja, was haltet ihr von den intelligenten Stromzähler? Also wenn ich, zum Teil habe ich schon gehört, das soll irgendwie, ich habe jetzt nicht genau geschaut, ob das vorgeschrieben wird. Ist das irgendwie geplant, dass es sein muss? Irgendwie habe ich mal gehört, ab Jahr 2000, schieß mich tot, es werden intelligente Stromzähler Pflicht in neuen Haushalten oder so. Wisst ihr gerade auch nicht?
Also ich weiß, dass du dir bei Yellow Strom dir ein bisschen von der Grundgebühr, glaube ich, sparst, wenn du dir einen solchen Zähler einbauen lässt.
Mhm. Ich wollte gerade fragen, was ist denn der Vorteil für mich, wenn ich jetzt so...
Du musst nicht mehr jedes Jahr jemanden reinlassen, den du nicht mehr kennst, um Strom ablesen zu lassen.
Ja, gut. Ja, und du hast eine App, wo du das Zeug anschauen kannst.
Ja, und du musst auch nicht Vorauszahlungen machen und dann wieder bekommst du es raus oder nicht und wie auch immer, sondern die können theoretisch jeden Fall monatlich genau abrechnen. Ich weiß nicht, ob sie es machen, aber...
Meine Frage, kann man die Daten koppeln? Also der Stromzähler guckt, wie viele Leute im Haus sind und das Warnsystem geht dann nur an, wenn Leute da sind und es brennt?
Das ist halt, natürlich wäre sowas möglich. Die Frage ist halt, du hast halt keine Gewalt über diese Stromzähler. Ja? Ja. Das ist genau wie mit den Rauchmeldern. Du darfst sie nicht aufmachen, reingucken, was die Dinger tun. Und deshalb, wenn mir sowas ins Haus kommt, dann ist dann halt leider aus Versehen das Ladekabel kaputt oder so.
Also beim dem Yellow-Stromzähler weiß ich, dass die per WLAN angebunden werden können.
Ah, ja, genau, das ist per WLAN und die haben dann leider eine schlechte Verbindung.
Und die brauchen ja nur sozusagen... einmal im Monat oder einmal im Jahr mal kurz WLAN, um zu sagen, hey, du hast so viel Strom verbraucht.
Ja, okay. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass die ständig Internetverbindung haben wollen.
Ja, wollen schon, aber du kannst es denen ja klauen und du kannst dich auch auf dem Dings dann einloggen, auf dem Webinterface und sagen, hey, wir haben so und so viel Strom verbraucht. Irgendwer sollte mal aufhören, seinen Rechner laufen zu lassen.
Ja, weißt du, aber sowas kannst du auch lokal machen. Ich verstehe halt nicht, warum diese Dinger die kompletten Daten an ihren Anbieter schicken müssen, damit der mir dann sagt, wie viel Strom ich verbraucht habe. Sowas kann ich doch im Haus machen. Was
ja, aber viel, dann kann es jeder benutzen, wenn es also einen Anwender oder ein Unternehmen gibt, das es dir anbietet mit einer schönen Oberfläche und dann am besten noch Zusatzangebote macht, zum Beispiel, dass du die automatisch deine Waschmaschine nachts anschaltet, damit du weniger Stromkosten hast, dann macht das natürlich jeder, weil es ist voll toll.
Ja, aber sowas kann ich natürlich auch komplett in-house machen, bloß dann kriegen halt die Anbieter die Daten nicht. Was sie ganz traurig macht und uns aber eigentlich froh machen würde.
Ja, aber aktuell gibt es ja noch keine Lösung, die den Normalanwender glücklich stellt, dass er sich jetzt nicht wochenlang in die Materie einlesen muss. Ich meine, wie lange habt ihr euch jetzt in Hausautomation einlesen müssen, oder damit ihr die Radiosendung machen konntet?
Naja, sind ja Selbstbausysteme. Ja? Du kannst so ein System auch bestellen und dann kommt jemand und baut es dir ein und dann hast du das.
Da kannst du genauso wenig reinschauen.
Aber egal. Da kannst du genauso wenig reinschauen. Deshalb machen wir das ja auch selber.
Naja, aber ich finde die Idee an sich ist ja nicht schlecht. Also das ist schon sehr bequem. Aber wie ihr sagt, natürlich das Problem ist immer noch, was passiert da mit den Daten? Ich denke auch, dass man da eigentlich den Großteil in-house machen kann und da nicht großartig viel an den Anbieter liegen muss. Der freut es natürlich und deswegen macht er das. Der bietet es natürlich an und die Leute, da ist der Benefit viel größer als die Angst, da Sachen zu verlieren. Deswegen wird es wahrscheinlich, also deswegen funktioniert sowas.
Das ist eigentlich was uns heute... Ja, Hannes.
Das ist, glaube ich, das Hauptproblem bei diesen ganzen Sachen. Der Mensch ist ganz schlecht daran, Gefahren einzuschätzen, weil sonst würden die meisten Leute nicht Auto fahren, nicht mal auf die Straße gehen, weil es eigentlich alles ziemlich gefährlich ist. Und gerade da bei einem Autounfall, da kann man noch sehen, da erkennt jeder, ja, das könnte gefährlich sein, aber niemand kann direkt einschätzen, was passiert, wenn jetzt deine Daten weg sind oder wenn jetzt irgendwie dann nachher deine Versicherung deinen gesamtes Lebenslauf hat mit, weiß genau, was du wöchentlich einkaufst und wieso du jetzt dann nachher doppelt so viel zahlen sollst. Also diese Verbindung, die ist sehr schwer für den Menschen zu fassen und deswegen kann er nicht das richtig einschätzen und deswegen alle, die das dann vielleicht richtig einschätzen, werden dann als paranoid abgestempelt.
Ja, und das wird heute uns immer wieder eigentlich passieren, dass wir so ein bisschen über Kompromisse reden, also dass man irgendwie abwägen muss. Will man die Bequemlichkeit oder will man größtmöglichen Datenschutz? Gehen wir mal weiter.
Du hast vorhin gesagt Zähne putzen. Da gibt es ja jetzt auch die Bluetooth-Zahnbürsten.
Richtig, stimmt. Die intelligenten Zahnbürsten, ich habe Freunde, die sind Zahnmediziner. Und diese Zahnbürsten schicken Daten, wie du Zähne putzt, zum Zahnarzt, damit der dir bei der nächsten Behandlung sagen kann, was du anders machen musst. Großartige Idee, oder? Findet ihr das gut?
Wahrscheinlich sagt er dir dann noch, schickt er dann eine Benachrichtigung auf dein Handy, dass du jetzt aufhören sollst, Zähne zu putzen. Während du Zähne putzt.
Nein, also deine Uhr vibriert dann.
Deine Smartwatch, genau.
Man kann es ja alles so drehen. An und für sich ist es cool, wenn dein Zahnarzt Bescheid weiß und dir wirklich noch, sag ich mal, noch gezieltere Infos geben kann. Was halt nicht cool ist, wenn die Information dann irgendwie an deine Versicherung kommt, dann kommt irgendwann, ja, du hast ja auch nicht die Zähne geputzt, wieso?
Warum sollten wir das zahlen?
Genau.
Genauso wie die das muss ich noch, Blackboxen im Auto, aber da kommen wir später dazu.
Wir sehen gerade, ein paar von den Informationen sind ganz sinnvoll, wenn man sie an Leute gibt, die damit in Anführungszeichen Gutes tun wollen. Ich meine, in intelligenter Stromzelle sinnvoll, wenn wir irgendwie dieses, Achtung, Buzzword, Smart Grid System irgendwie mal umsetzen, dass wenn wir alle von allen Haushalten Daten haben, können wir Kraftwerke gezielter steuern und das ganze Netz ein bisschen sinnvoller konstruieren.
Ja.
Und auch mit der Zahnbürste jetzt, mit dem Arzt. Aber wenn wir davon ausgehen, dass diese Firmen, denen wir das Ganze anvertrauen, jetzt nicht so auf unserer Seite sind und eigentlich nur an ihrem Eigengewinn interessiert sind und das Ganze dann weiterverkaufen und damit Dinge tun, die wir eigentlich nicht mögen, dann gefällt uns das alles auf einmal nicht mehr.
Ja, und das ist halt die Sache. Da haben nicht nur diese Firmen drauf Einfluss, wenn die Firmen Daten haben. Es passiert oft genug, dass die dann plötzlich weg sind und in Händen von irgendwelchen Angreifern sind, die eben auf die Datenbankserver eingedrungen sind und diese Daten dort runtergezogen haben. Und dann sind sie plötzlich öffentlich und ja, das willst du dann halt auch nicht. Da haben wir genug Beispiele in letzter Zeit.
Gerade bei jetzt diesem ganzen, wir gehen in die Cloud-Sachen, ist das halt insgesamt ein Problem für alles. Also viele Leute haben ja keinen normalen E-Mail-Server mehr, sondern die haben irgendwo ein Mailfach, das irgendwie in der Cloud hängt und keiner hat eine Ahnung, wo dann welche Daten liegen und wie die verarbeitet werden. Und selbst wenn sie verschlüsselt sind, wenn in der Cloud mein Cloud-Programm damit arbeitet, muss es die da ja wieder entschlüsseln zu diesem Zeitpunkt. Und wenn das Programm infiziert ist, dann kommt man trotzdem an die Daten. Also, ja.
Ja, wenn wir jetzt hier schon die ganze Zeit über Daten und IT-Security reden, dann gehen wir doch weiter zu Rechnern. Wenn wir jetzt nämlich unseren Rechner, sagen wir mal unseren privaten Rechner, hochfahren, ja, was müssen wir denn da beachten? Natürlich haben wir unsere Festplatte verschlüsselt. Ja, da haben wir vorhin schon vor der Sendung ein bisschen diskutiert. Verschlüsselte Festplatte ist halt so eine Sache, je nachdem, gegen was man sich schützen möchte. Wenn man jetzt hier einen Laptop hat und man möchte sich davor schützen, dass wenn der gestohlen wird, dass die Leute nicht die Daten auslösen können, dann reicht es vielleicht, die Datenfestplatte oder das Home-Verzeichnis zu verschlüsseln. Aber Simon hat schon angemerkt, dass es natürlich nicht gegen andere Angriffe hilft. Also zum Beispiel gerade gegen gezielte Angriffe, die können dann natürlich noch den Rechner verändern und dann auf Umwegen dann wieder da dran kommen.
Das ist bei den meisten Systemen so, die bootfähig sein sollen. Die haben eine unverschlüsselte Bootpartition und da liegt in der Regel, also jetzt bei Linux, der Kernel drauf. Und wenn ich ein intelligenter Angreifer bin und die Person, die diesen Rechner verschlüsselt hat, sich nicht die Mühe gemacht hat, den Kernel zu signieren und die Schlüssel in beliebigen Chip auf dem Rechner zu speichern, sich die Arbeit nicht gemacht hat, das ist auch unter Umständen nicht ganz so einfach, seine eigenen Signaturen in die Boot-Hardware reinzukriegen. Dann kann ich einfach den Kernel manipulieren und mir so mit einem kleinen Modul das so hin konstruieren, dass das Ding, sobald es mal gebootet ist, mir auf meinen Server schickt: Hallo, ich bin jetzt eine Remote-Konsole für dich, tu, was du lustig findest. Und dann kann
oder
ich halt
beliebige andere Sachen.
Ja, schick mir mal Mathus Bookmark-Sammlung oder
alle Tastendrücke hier auf diesem Server protokollieren. Genau, ja. Und hast du deinen Rechner verschlüsselt?
Ja, habe ich.
Du machst es dann wie mit dem Booten?
Bei dem Laptop hat es jetzt geklappt, dass ich eigene RSA-Schlüssel in das EFI reingekriegt habe. Okay. Allerdings nur 2048-Bit, was jetzt auch nicht mehr das Tollste ist.
Also das heißt, du benutzt dann Secure Boot oder was?
Ja, aber halt nicht mit Microsoft-Schlüsseln, sondern genau, mit meinen eigenen.
Okay, also eine Alternative, die ich relativ lang praktiziert habe, ist den Bootloader oder den Bootsektor, nicht Bootsektor, wie heißt denn das, die Bootpartition, auf dem der Kernel liegt, auf einem externen Datenträger zu haben, den ich am Schlüsselbund mit mir rumtrage. Lässt sich natürlich auch unter Umständen entwenden und anpassen, aber halt schwieriger als der Laptop, würde ich jetzt mal argumentieren. Und deshalb habe ich das lange so gelöst gehabt.
Es gibt noch ein anderes Problem. Mal angenommen, du reist in ein Land ein, dass das jetzt mit dieser Freiheit nicht ganz so nett nimmt. Und
du meinst einen weiteren Drei-Buchstaben-Verein?
Naja, es gibt noch das andere Land da, das ein bisschen näher bei uns ist, das das auch so praktizieren möchte oder tut. Dann muss man sich eventuell noch darauf einlassen, dass dieser Chip, der diesen Bootvorgang vornimmt, eventuell auch Dinge enthält, die dir eigentlich nicht so gefallen. Und dann musst du da theoretisch deine eigene Firmware aufspielen. Das klappt erstens so bei einer beschränkten Anzahl an Computermodellen. Und ja, also dieses Projekt, dieses Core Boot heißt es, ermöglicht einem das dann sogar, eine voll verschlüsselte Boot-Partition zu haben, weil dann Core Boot das erste Entschlüsseln übernimmt. Aber das ist erstens noch mehr Arbeit und zweitens geht es nur bei relativ alten Laptops. Also wer was von den letzten 4 Jahren oder so gekauft hat, ist da in der Regel nicht unterstützt.
Okay, welches Betriebssystem haben wir denn auf unserem sicheren Rechner, wenn wir komplett paranoid sind?
Auf jeden Fall nichts Proprietäres. Auf jeden Fall irgendwie ein Linux-Derivat. Am besten irgendwie schreibgeschützt, weil sonst könnte man da ja Zeug einschleusen und so.
Wer hat hier das Tails reingetan? Ich versuche da gerade.
Ja, das ist eigentlich, glaube ich, als Live-Betriebssystem gedacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ah, Privacy. Ah, okay.
Das also einen Haufen Krypto-Tools hat.
Ja, Hannes?
Ich verstehe euch gerade nicht mehr so richtig, aber ich glaube, wir reden gerade über Tails.
Richtig.
Und ich habe das nur so mitbekommen, irgendwie über so ein paar News-Einträge, was weiß ich was, dass das anscheinend das System ist, das auch Edward Snowden benutzt, wenn er irgendwo ins Internet muss. Keine Ahnung. Wahrscheinlich nur Propaganda. Aber von der Idee her, es ist halt ein Betriebssystem, das du auf deinem USB-Stick mitnimmst und dann kein anderes Betriebssystem benutzt, das schon irgendwo vorinstalliert ist, sondern immer in diesen USB-Stick reinbootest und dann nach Möglichkeit, wenn du keine Daten mitnehmen musst, dann ist auf diesem USB-Stick auch keine Daten. Der wird, wenn du runterfährst, sind alle Daten wieder weg. Es wird ja nichts gespeichert nach Möglichkeit. Das heißt, theoretisch einigermaßen sicher.
Zumindest privatsphärenfreundlich, privatfreundlich, ja.
Ist es nicht bei jedem Live-Stick so in der Richtung?
Kommt drauf
an. Also, wenn er nicht persistent ist.
Ja, ist wahrscheinlich. Ja, vielleicht können wir noch einen Ubuntu-Live-Stick nehmen.
Ich wollte gerade sagen, was unterscheidet jetzt das Tails?
Ich vermute halt, dass die entsprechende Tools drauf haben, wie den Tor-Browser und so.
Ja, aber was drin ist, ist automatische Tor-Einrichtung für alles. Mhm. Also jegliche Internetbenutzung läuft automatisch über Tor und noch ein paar andere Sachen, also ja.
Ja, und auf einem externen Datenträger ist das gar nicht so schwierig, so einen Schreibschutz anzumachen, dass man da nicht während des laufenden Betriebes, wenn man komische Webseiten angesurft hat, irgendeinen Exploit im Browser nutzen und das Ganze dann irgendwie auf dem Stick modifizieren. Kann man ja so bei den SD-Karten zumindest so dieses kleine Schiebeschalterchen drücken und dann ist das auch schreibgeschützt.
Wie sicher ist denn das eigentlich?
Das weiß ich nicht.
Ist das nur so ein Hinweis an das System, da nichts zu schreiben? Das habe ich mich eigentlich schon immer gefragt. So,
ja.
Es ist in der Software vom Lesegerät.
Okay, also wahrscheinlich schon also relativ.
Also ich glaube, dass ich schon mal Sachen gelesen habe, dass es bei bestimmten Readern geht, das mithilfe vom Betriebssystem zu ignorieren.
Okay. Ja, könnte ich mir vorstellen.
Aber ja gut, aber wenn es doch beim Reader ist, dann will ich doch den auch nicht. Dann will ich doch den USB-Stick jetzt nicht an einem fremden PC benutzen, weil dann weiß ich ja nicht, was für ein Reader ist. Das haben die das vielleicht extra gemacht, dass ich jetzt keinen Schreibschutz mehr habe.
Ja. Nimm deinen eigenen Reader mit für eine SD-Karte, ist das auch kein großes Teil. Das gibt es auch in USB-Stick-Format.
Also beim USB-Stick weiß ich, dass sie ja tatsächlich den PIN. Also dass die guten, wo man es umschalten kann, dass es diesen PIN dann trennt. Weil das ist ein extra PIN, der da dazu benötigt wird.
Okay, gehen wir weiter zum nächsten Thema, oder? Wenn wir jetzt Daten aber haben und wir wollen die auch sicher haben, dann müssen wir auch Backups davon machen. Wie machen wir das denn?
Verschlüsselt in die Cloud.
Verschlüsselt in die Cloud, ja, wäre eine Möglichkeit. Also viele Backup-Lösungen sind jetzt halt in der Cloud, also Daten werden irgendwo hingeschickt. Dann müssen wir sie verschlüsseln. Also ganz ehrlich, das ist nicht mehr Paranoia, das ist einfach nur noch Common Sense.
Also es kam neulich über eine Mailingliste, auf der ich subskribiert bin, dass Bingo etwas Snowden gesagt habe, dass Dropbox datenschutztechnisch eine Katastrophe sei.
Ja.
Geil. Und dass wir doch hier in Baden-Württemberg als Uni-Mitglieder doch BW-Sync-Share nutzen sollen. Was wenigstens im KIT steht und sich zumindest an deutsche Datenschutzgesetze hält.
Ja. Wir haben übrigens auch die ganze Safe Harbor-Sache.
Ja, ja.
Mal gucken, ob wir da überhaupt noch dazukommen. Nee, also Backups müssen wir auch machen, müssen wir erwähnen. Macht man viel zu selten. Und man schiebt es auch gerne so vor sich her. Also ich ertappe mich immer wieder dabei so, dann richte ich das dann so bald wie möglich ein und
steht dann für ein Jahr auf der To-Do-Liste.
Genau, es steht dann auf der To-Do-Liste. Und da steht es dann halt.
Also, naja. Ich habe da ja so so ein Gerät mit bestimmten Symbolen hinten drauf. Und ich mache da auch so ein Backup. Und das ist eigentlich recht automatisch.
Ja. Du kannst halt nicht reingucken, was es tut bei dem Backup.
Das stimmt, ja. Aber ich habe ein Backup.
Ja, du hast ein Backup. Aber du musst es auch einmal sagen, dass du es haben willst, oder?
Ja, du brauchst halt vor allem.
Du brauchst irgendeinen Datenträger oder irgendwas, wo es danach hingeht. Speicherplatz.
Du brauchst schon einen Datenträger, wo es hingeht.
Genau.
Ja. Aber du hast es hier so gemacht, dass es nicht an den Apfel geht, sondern bei dir lokal im Netzwerk.
Du hast Jehova gesagt.
Was? Ich habe Apfel gesagt.
Okay.
Was redest du?
Der discordische Apfel. Der.
Ich weiß es gerade auch nicht, was du meinst, aber ich habe mir nicht das extra Gerät dafür gekauft.
Nein, du hast es an. Ach stimmt, du hättest ein Gerät kaufen sollen. Tut mir leid. Ich dachte, das muss jetzt dann in die Wolke.
Extra Gerät dafür?
Ja, aber ich glaube, das ist eigentlich nur der Name für eine NAS. So. Ich glaube, es ist genau das Gleiche.
Okay. Ja, gut. Naja, wir haben, jetzt haben wir irgendwo unsere Daten irgendwo gesichert. Jetzt wollen wir auch was tun. Zum Beispiel irgendwie Nachrichten lesen oder im Internet surfen. Tja, da haben wir einen ganzen Rattenschwanz an Dingen, die auf uns zukommen. Nämlich Tracker, die einem, also generell einmal Werbung, die einen anzeigt. Aber die Werbung, die wird einem nicht nur angezeigt, sondern die trackt einen auch. Genauso gibt es andere. Und überall versuchen die Leute eben Sachen über einen herauszufinden, um besseren Service und sonst was anzubieten.
Oder um Werbung einzublenden,
die noch... Das ist doch der bessere Service.
Oder um Werbung einzublenden, die noch nervtötender ist und noch mehr dafür sorgt, dass ich im Krankenhaus lande.
Du willst jetzt aber nicht sagen, dass du etwa Werbung blocken würdest, oder? Das würdest du doch nie tun. Das ist doch höchst unethisch.
Du nimmst Leuten die Arbeitsplätze und Firmen ihre Einkunft.
Ja, genau.
Ich bin dazu übergegangen, dass ich eigentlich diese erlaubte Werbung gerne haben möchte, weil sie schreit nicht. Ehrlich. Schon mal. Kennt ihr das überhaupt noch? So Werbung, die einen anschreit? So wirklich, du willst ein Video gucken und kannst das Video nicht hören, weil dich die Werbung anschreit.
ja, genau. Das heißt, wir wollen vielleicht Browser verwenden, die da irgendwie Gegenmaßnahmen haben oder entsprechende Plugins, um sich vor solchen Sachen zu schützen. Dann gibt es ja auch noch den Do Not Track Header. Was ist das? Teil von HTTP, oder? Oder von was? Von welchem Protokoll ist das Teil? Ich glaube von HTTP.
Müsste eigentlich. Ja, irgendwie so. Aber der ist sowieso ganz, also von HTML5 ist das, glaube ich, das ist, oder mit dem zusammengekommen, aber der ist ja eigentlich vollkommen sinnlos, weil das Einzige, was er tut, ist, dass alle Webseiten eine Nachricht einblenden, für unsere Benutzung unserer Website benötigen wir Cookies. Wenn du dann sagst, diese Nachricht weghaben willst und okay klickst, ab dann dürfen sie Cookies benutzen, weil das ist dann mit diesem System zusammen okay.
Hat das mit diesem Do-Not-Track zu tun? Ich dachte, das mit den Cookies war EU-Datenschutz.
Nochmal, ich habe es gerade nicht verstanden.
Ich dachte, das mit dem Cookie-Hinweis wäre EU-Datenschutz. Zumindest steht das bei mir im WordPress-Plugin dazu so drin.
Okay.
Das ist eigentlich auch so. Also das ist einfach...
Das Do-Not-Track war irgendwie so ein Ding, das die Browserhersteller einbauen wollten, weil irgendein Standard das gesagt hat. Und ob sich jetzt die Tracker-Firmen sich dran halten, ist ja denen überlassen.
Ich glaube, du bist gerade nicht... Ah, jetzt warte mal. Sorry, kannst du nochmal wiederholen? Du warst gerade nicht im Radio, sondern nur irgendwo.
Do Not Track sagt eigentlich nur, dass der Server, mit dem du sprichst, die keine Daten behalten soll.
Genau.
So habe ich das verstanden.
Ja, also so eine Bitte an den Server, nicht zu tracken, ja.
Genau, und das bringt halt so gut wie nichts. Und
natürlich. Ja. Technisch ist das keine technische Lösung, es ist so eine... Man möchte sich ausdrücken, dass man das nicht möchte.
Also
das ist so passend zu dem, wie Google insgesamt ein bisschen ja auch arbeitet. Weil Google ist ja nicht böse. Die sind ja nur für das Allgemeinwohl der Menschheit da.
Mhm.
Das weiß ja jeder. Und deswegen so passt das auch irgendwie mit zu der Mentalität. Also bitte trackt uns nicht.
Ja, bei Google muss man dieses Do Not Track als Plugin einbinden.
Gut, wenn wir schon bei Google sind, verwenden wir das? Nein, natürlich nicht, als paranoide Menschen. Google verdient sein Geld durch Werbung, das ist einfach so. Also Google, ich meine, viele Services sind kostenlos, im Sinne von, du zahlst kein Geld direkt an Google, sondern sie verwenden Daten. Und insbesondere bei Gmail ist es halt so, die Mails werden halt analysiert.
Gut, bei Gmail musst du wissen, wenn du von jemandem bekommst, der bei Gmail ist, dann hilft dir auch dein eigenes nicht, weil dann sind die Mail-Server einmal über Google gelaufen. Also das ist da habe ich einen interessanten Blogpost, vielleicht müssen wir mal verlinken, gelesen, dass jemand, der explizit sich möglichst fernhält von Google, trotzdem 50% seiner E-Mails bekannt sind, weil sie natürlich von Google irgendwie kommen. Was ich noch sagen wollte, selbst wenn du die Skripte natürlich im Browser ausschaltest, selbst das weißt du natürlich als Anbieter, wer bei dir denn rumsurft ohne Skript.
Ja, es gibt da so ein sogenanntes schönes Browser-Fingerprinting. Wenn Sachen ausgeschaltet werden, dann macht es deinen Browser eindeutiger.
So. Jetzt kann man da aber noch ein bisschen was weitermachen. Es geht so Dinge wie ein Agent-Spoofer, der erstens deinen Header so umschreibt, als wäre das ein anderes Browsermodell und das alle paar Sekunden. Also du kannst den Zeitintervall einstellen, das heißt, das verändert dein Browser-Fingerprint. Wenn du eine Standardauflösung benutzt, dann kann man das auch nicht mehr fingerprinten. Und Gerätehardware, also wenn man, also der Tor-Browser verhindert es schon, das Auslesen von Canvas-Elementen, über die man Fingerprinting von der Grafikhardware machen kann. Aber in der Regel ist die Grafikhardware relativ einheitlich. Wenn du jetzt hier so ein Laptop mit Standard-Intel-Grafik rumstehen hast, dann bist du irgendwie schon unter den, keine Ahnung, Millionen Leuten, genau, die dieselbe Hardware benutzen. Ja. Ich meine, der Chip ist immer derselbe. Ob das jetzt ein Laptop X oder Laptop Y ist,
ist egal. Sagen die ihre Seriennummern, sagen die nicht, die Chips?
An die Seriennummer kommst du von JavaScript aus gar nicht ran. Okay. Es geht nur darum, ich habe ein Bild und lasse das rendern und hole mir das und dann ist das, so wie es gerendert ist, relativ typisch für die Grafikkarte. Okay. Weil,
verstehe.
Ja.
Und ich kann doch auch über die Mediaschnittstelle von CSS und sowas auch einige Sachen auslesen, also die ich ja auch mit JavaScript angreifen kann, dass ich eben die weiß, was mein Browser auf meiner Hardware für Sachen sprechen kann, also ob er jetzt welche GL und was weiß ich, was er sprechen kann.
Ja.
Und das kann ich eben auch benutzen.
Es gibt eine Seite von der Electronic Frontier Foundation, die heißt panopticlick.eff.org, auf der kann man seinen Browser-Fingerprint anzeigen lassen. Es gibt nochmal eine Seite, deren Link ich gerade nicht weiß, die macht Canvas-Fingerprinting und versucht dich damit zuzuordnen. Da gibt es ein paar Tools, mit denen man checken kann, wie gut man eindeutig identifizierbar ist. Und also es ist möglich, das so weit runterzudrücken, dass man so in der Allgemeinheit abrauscht.
Das ist halt interessant, sobald man irgendwie so JavaScript-Sachen macht, dann wird man eindeutiger. Das ist irgendwie.
Ja, die Sache ist halt die, es gibt ja dann dieses NoScript-Element, was dann nur ausgeführt wird, wenn du JavaScript eben nicht anhast. Und wenn du darin natürlich dann so Sachen hast wie, gut, wenn JavaScript aus ist, lad bitte das Bild runter. Das merke ich dann ja als Betreiber von dem Bild. Und jeder, der dann das Bild runtergeladen hat, der hat einfach JavaScript aus.
Naja, du, ein besserer Script-Blocker hat dann so ein Ding mit, blocke auch noch die NoScript-Elemente.
Ja, also zusammengefasst, wir wollen irgendwie da kein JavaScript, weil das ziemlich gut identifizierbar macht. Worüber wir noch reden könnten, lokale Speicherung im Browser. Da gibt's auch mittlerweile 3 verschiedene Schnittstellen, von denen nicht alle geblockt werden, wenn man sagt, bitte keine Cookies annehmen, weil Cookies ist ja nur ein Teil davon.
Es gibt noch irgendwie, so Software, die irgendwie 20 verschiedene Arten von Cookies nimmt, also Cookies im Allgemeinen. Cookies im Sinne von, wir speichern Daten auf dem Client-Server, auf dem Client-Rechner. Das kann alles Mögliche sein, von Flash-Cookies über irgendwelche Daten, die sonst irgendwo abgelegt werden. Das ist der
Hammer. Ja, vor allem im Local Storage kann ich ja beliebige JavaScript-Objekte serialisieren. Und da kann ich ja Zeugs abspeichern, wie nochmal was. Also.
Ja, was wollen wir denn verwenden dafür? Also gefallen ist schon der Tor-Browser.
Lynx.
Wie eindeutig ist der bei Panopticlick? Also Lynx ist ein, für die Leute, die den nicht kennen, ist ein kommandozeilenbasierter Browser.
W3M, aber es ist genauso wie Lynx.
Du willst dir deine Webseiten mailen lassen. Und keinen Browser verwenden.
Ja, das ist, wie lese ich denn dann meine E-Mails, wenn ich nicht über Gmail-Webseite...
Es gibt so ein krudes Ding, das heißt SMTP und IMAP. Aber da bräuchte man ja, wenn man da nicht bei Google sein will, noch mehr Aufwand und das ist doch alles nicht mehr komfortabel. Lynx ist es auch nicht.
Was ich, wenn wir gerade schon die ganze Zeit von Gmail sprechen, was ich erschreckend finde, ist, dass sehr viele Universitäten auf Google-Dienste wechseln, weil es denen so viel Geld spart. Das finde ich richtig erschreckend. Als ich in den Niederlanden studiert habe, war das so, da mussten wir unsere Uni-Mails über Google abrufen. Nicht krass. Das sind dann extra Dienste, also da werden dann bestimmte Sachen zugesichert von Google, dass nicht gemacht werden oder dass gemacht werden, aber es ist bei Google.
Ja, aber es ist sehr lustig, was für spezielle Lizenzbedingungen so Unternehmen und Universitäten kriegen im Vergleich zu Privatpersonen.
Ja.
Leider kostet es mittlerweile, ein Unternehmen anzumelden bei Google.
Ja, okay.
Ja, 5 Euro die Nase. Ja, ich höre euch gerade wieder schlecht, deswegen unterbreche ich euch manchmal.
Ja, mal sprich einfach.
Insgesamt geht ja immer mehr in die Cloud, weil man dann natürlich lokal keine Rechner mehr aufstellen muss. Und ich weiß es jetzt zum Beispiel, dass in Berlin die Universitätsbibliothek auch umstellt von ihrem alten Bibliothekssystem in eines, das dann in der Cloud steckt. Hm. Und die haben halt auch dann echt Probleme, weil sie jetzt nicht genau wissen. Sie sind ja als rechtliche Person verantwortlich für Datenschutz und sowas, aber die ganzen Nutzerdaten und alles liegt dann ja irgendwo in der Cloud und da gibt es echt Probleme rauszufinden, wer jetzt dann wo Zugriff drauf hat und eigentlich, also aus meinem Verständnis dürften sie nicht in die Cloud gehen, aber es ist wohl scheinbar rechtens okay.
Okay.
Zugegeben, sowas ähnliches passiert ja in Baden-Württemberg auch, nur dass da in Baden-Württemberg die Meinung herrscht, Baden-Württemberg macht das selber, das heißt, die ganzen Unis machen es für alle Unis von Baden-Württemberg und bieten Sachen an. Also ich glaube, unsere Web-Interfaces für Mail sitzen in Konstanz, genauso wie das EduPad in Konstanz sitzt. Das Basic Chair sitzt im KIT. Und ich habe schon wieder vergessen, was Ulm macht.
Die Compute-Server.
Ach ja, genau. Das ist auch so ein Cloud-Dings.
Ja, aber ich halte es jetzt nicht für unsinnvoll, dass sich das Hochschulnetz ein bisschen zusammentut und da Dienste für Studenten anbietet.
Ja, das ist schon sinnvoll. Problematisch ist halt, dass ein internationales Unternehmen, das in bestimmt 5 verschiedenen Ländern Server hat und du dann Daten hast, die nach deutschem Recht geschützt werden müssen, aber du nicht weißt, ob sie nachher irgendwo, wo sie dann liegen.
Jetzt müssen wir es doch noch ansprechen.
Oder wir gehen in dem Tag weiter. Und haben jetzt
wir müssen mal weitergehen, weil sonst wir kommen viel zu langsam voran gerade. Verlassen wir jetzt einfach mal so ein bisschen diese Computer-Ecke und verlassen das Haus. Bevor wir gehen, beziehungsweise was wir sowieso noch am Rechner gemacht haben, ist WLAN, alle Funkschnittstellen auszuschalten, weil die können ja mitgehört werden oder bieten Angriffsmöglichkeiten. Das heißt, wir haben alles verkabelt und überprüfen regelmäßig die Kabel, haben unsere Kamera und Mikrofon deaktiviert am Rechner, also Hardware deaktiviert.
Ja. Oh. Oder ein Taser über die Webcam geklebt.
Ja, aber was machst du da mit dem Mikrofon?
Ja, gell. Was nützt es dir, die Kamera abzukleben, wenn du erstens jeden Tag deine kompletten persönlichen Daten durch dieses Gerät durchschleifst und zweitens, egal was du tust, man kann es auch hören.
Ich sage nicht, dass das sinnvoll ist. Ich sage bloß, dass das Leute tun.
So. Das ist auch vielleicht einfach so plötzlich Mode geworden. Ich meine, es gibt ja mittlerweile im Internet fertige Aufkleber zum Kaufen. Für solche Kameras.
Die sind dann besonders stylisch.
Von dem Typ von einer von den Leuten, die in Amerika Präsident werden wollen, gibt es so einen Plastikaufstecker aufs Notebook drauf. Ich habe das irgendwie so gelesen, die 10 schrecklichsten Wahlkampf-Sponsoring-Sachen. Und unter anderem eben so ein Aufstecker auf dein Notebook drauf, weil das ist die einfache und sichere Lösung.
Mhm. Das gibt's auch für die Microsoft Kinect gibt es auch so ein extra kaufen, so einen Aufsatz, der dann Mikrofon und Kamera deaktiviert.
Ich meine, wenn man es hardware-seitig ausschalten will, dann landet man relativ schnell bei sehr, sehr wenig Computermodellen. Ich weiß, dass eine bestimmte Notebook-Reihe Kill-Switches für Funkhardware hat, aber die haben keine Kill-Switches für Audio und das hat meines Wissens nach kein einziges. Du müsstest also irgendwie das selber einen Schalter einlöten oder das Mikrofon innen drin abzwacken und dann einfach nur noch von extern mit dem Mikrofon rangehen, wenn du tatsächlich mal Soundaufnahmen haben möchtest.
Genau, verlassen wir jetzt trotzdem mal das Haus. Zum Beispiel, wir gehen einkaufen.
Welcher Paranoiker verlässt sein Haus?
Ja, wir müssen jetzt halt irgendwie einkaufen, weil Online-Shopping können wir ja auch nicht machen.
Ja, die wollen zu viele Daten.
Die wollen zu viele Daten, das heißt, wir gehen auch. Jetzt gehen wir erstmal raus, schließen unsere Tür ab. Was für ein Haustürschloss haben wir? Kein elektronisches.
Nein.
Irgendwas Mechanisches, idealerweise.
Ihr kennt diese Safe-Schlösser. Das ist nicht nur ein flacher Schlüssel, sondern das sind vier Schlüssel. Also das ist so ein Kreuz halt, wo auf allen Seiten Zacken drauf sind, dass man das ja mit einem Pickset nicht aufkriegt.
Vielleicht müssen wir kurz erwähnen, warum wir das machen. Weil alle mechanischen Schlösser sind, ja, wie der Name schon sagt, mechanisch und haben damit Ungenauigkeiten im Material, weil es unmöglich ist, sie perfekt zu fertigen. Diese Ungenauigkeiten führen dazu, dass man sie mit sogenannten Picksets öffnen kann. Wen das interessiert, Stichwort Lockpicking, gibt es jede Menge Informationen im Netz. Werden wir jetzt nicht so genau drauf eingehen, aber auf jeden Fall, alles lässt sich öffnen. Und dann gibt es eben Schlösser, die machen sowas schwieriger und wir wollen so ein möglichst schwieriges in dem Fall.
Also eigentlich möchtest du ja dieses Ding, was du gesagt hast, so mit diesen vier Dingkreuzen auch noch in noch genauerer, nämlich es gibt ja diese Querbohrungen, die sind genauer.
Ja, du kannst auf dieses Kreuz auch noch jeweils an der Seite immer so die Quereinfräsungen machen, aber dann bist du bei einem Schloss, das sich ein Vermögen kostet. Das hast du dann wahrscheinlich in den Hochsicherheitssafes, die vielleicht deine Bank hat.
Und was viele Leute vergessen, das Haustürschloss ist natürlich nicht der einzige Einfallstor in die Wohnung. Wir haben Fenster, vielleicht ist die Tür auch schwächer als das Schloss, das wir haben.
Das heißt, wir leben jetzt in einem Bunker, weil der Bunker hat erstens keine Fenster, zweitens ein riesiges Stahltor und wenn du Glück hast, bist du noch im Kriegsfall gut geschützt.
Ja, da gibt es ja so ein
Angebot. Du wohnst nicht im Bunker?
Hannes, was hast du gesagt?
Du hast noch Luftöffnungen, da kommt noch Luft rein.
Ja, genau, wie beim Todesstern, da wurde ja auch dadurch auf in die Luft gesprengt.
Ja, aber die Lüftungsschächte sind nicht so groß, du kannst so dicke ganze Filter hinmachen, weil radioaktive Vorlaut und so. Ja, da
kommen irgendwelche Roboter noch rein und so, weißt
du? Irgendwelche Roboter rein.
Drohnen.
Oder irgendwer kippt aus Versehen mal Buttersäure auf das Loch.
Aus Versehen.
An sich die effizienteste Methode, jemanden aus dem Bunker rauszukriegen.
Ja, wenn wir das Haus verlassen. Tränengas. Wenn wir das Haus verlassen, wir können noch irgendwie Überwachungskameras oder so installieren für die Zeit, wo wir weg sind.
Da werden wir aber selber böse.
Wieso? Also das ist meine Privatsphäre, ich kann die ausschalten, wenn ich komme. Wir müssen halt darauf achten, dass wir kompletten Zugriff drauf haben. Das sind dann natürlich keine IP-Kameras, die ins Internet senden, sondern irgendwelche, so ein altes Ding mit so einem
Tape.
Ja, es ist
mit Tape drin, ja.
Es ist gut, wenn das so einen Super 8-Film hat, weil.
Super 8.
Wenn wir das natürlich irgendwie funken oder mit Elektronik anbinden, haben wir das Problem, das Ganze kann man meistens noch meterweit empfangen. Und wenn wir jetzt tatsächlich nicht in unserem Bunker wohnen, der Stahlbeton verstärkt ist, sodass ja absolut nichts von unserem Heim, also von unseren Elektrogeräten irgendwie noch draußen zu empfangen ist, weil man kann ja theoretisch auch bei einem Computer mit dem RAM-Bus funken, dann möchte man vielleicht doch lieber auf Analogtechnik umsteigen.
Genug von dem Zuhause, wir wollen endlich einkaufen.
Okay, wenn wir es geschafft haben, einzukaufen, also zum einen auf dem Weg dahin müssen wir natürlich die ganzen öffentlichen Überwachungskameras meiden.
Ja, also keine öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin fahren. Überall sind mindestens zwei Kameras dran.
In Ulm auch. Das Gleiche?
Sind sie denn wenigstens ausgeschildert, dass es da überhaupt Dings? Also hier in Ulm sind sie
ja nicht. Irgendwo an der Türe steht was, ja.
Ja, das ist ja toll.
Und du am Bahnsteig vermutlich auch, weil sobald du ja einen Bahnsteig betrittst, akzeptierst du ja die AGBs des Verkehrsanbieters. Und wenn dort steht, unsere Sachen sind videoüberwacht, dann stimmst du dem ja zu.
Ja, Auto nehmen können wir auch nicht, weil es gibt ja automatische Kennzeichenerkennung.
Ja. In Deutschland?
Ja. Ist nicht erlaubt, wird trotzdem gemacht. Sehr problematisch. Mhm. Wir können auch nicht laufen, weil es gibt ja biometrische Erkennung. Da gibt es ganz interessante Kunstprojekte irgendwie von Klamotten, die einen vor so Überwachungskameras schützen.
Also, wir nehmen die typische...
Ja, oder?
Hannes?
Ja, dieser Schirm mit Infrarot-LEDs, wenn man den aufspannt, dann gehen die LEDs an und dann kann keine Kamera einen mehr erkennen.
Sehr schön, ja genau, sowas können wir verwenden.
Also ich habe auch noch neulich auf Nine-Gag was gesehen, wo irgendwie das Auto wechselnde Kennzeichen hat.
Du brauchst ein schönes LCD-Display vorne drin, dann kannst du...
Nein, das war ohne LCD-Display, das war einfach... Okay. Es hat einfach einmal umgeklappt. Nee,
so ein E-Ink-Display wäre da eigentlich geil für so ein Kennzeichen. Das ist einfach austauschen.
Ja, man geht am besten so in Hackerobe nach draußen, so schön mit Kapuzenpulli, zieht den schön weit runter, macht, geht am besten nur nachts einkaufen.
Du darfst eigentlich auch jedes Mal was anderes anhaben, weil sonst kann das ja auf dieselbe Person zurückgeführt werden.
Immer einen anderen Weg gehen, weil
ja. Aber wo gehst du denn einkaufen? Weil in den Laden kannst du eigentlich nicht gehen.
Tatsächlich.
Aber du müsstest vielleicht auf
den Markt. Du musst halt echt immer in einen anderen gehen.
Ja.
Mindestens 10 Kilometer von deinem Wohnort entfernt. Aber so, dass es nicht auffällt, dass dein Wohnort immer 10 Kilometer von allen entfernt ist. Weil sonst kann man ja auch wieder triangulieren.
Ja, du musst Umwege laufen.
Ja. So, jetzt haben wir es dann endlich geschafft, in den Supermarkt zu kommen. Gibt es beim Einkaufen irgendwie Probleme? Beim Zahlen kommt da eine ganze Menge wieder auf uns zu. Aber so beim Einkaufen ist mir jetzt eigentlich nicht direkt was eingefallen, außer den Kameras, die auch da rumhängen.
Ja, wenn du...
RFIDs,
ja,
stimmt. Natürlich.
Wenn du Klugfunk-Fernsprecher hast, also Smartphone auf Deutsch, also auf Nicht-Deutsch, fangen sie ja plötzlich das Kommunizieren an.
Ja, Smartphones haben wir nicht. Komm mal nachher drauf. Das möchte ich noch auf ein bisschen später verschieben, aber dass wir das NFC jetzt nicht vergessen. Natürlich, Hannes hat vollkommen recht. Wenn wir zum Beispiel Klamotten kaufen, die können unter Umständen... Klamotten?
Schokolade.
Okay, können RFID-Tags eingenäht haben in den Klamotten oder was? In der Schokolade? In der Verpackung oder
ja,
was?
Also bei dem Metal bei mir um die Ecke, das sind in ungefähr 1% oder 10% der Schokoladetafeln sind NFID-Tags draufgeklebt, okay. RFID-Tags draufgeklebt.
Okay, ja, das Problem bei Klamotten ist halt, die sind eingenäht, die können dann als Preisschild verwendet werden, da wird dann beim Bezahlen wird dann entweder irgendwie in der Datenbank gesagt, der ist schon bezahlt, das ist okay, oder der Chip wird deaktiviert, wie auch immer das funktioniert, aber der wird natürlich nicht richtig physikalisch ausgeschaltet, sondern funktioniert dann noch. Das heißt, wenn du danach in an einem beliebigen RFID-Scanner vorbeigehst, dann sieht er diese UUID von diesem Teil, weil die sind ja weltweit eindeutig.
Das heißt, ich muss, wenn ich neue Klamotten kaufe, die jetzt demnächst erstmal alle in die Mikrowelle stopfen?
Dafür gibt es von damals hieß es noch Föbot, mit der mittlerweile Digital Courage, die haben nämlich dann angefangen mit dem RFID-Zapper. Also ein Gerät, das einen starken elektromagnetischen Puls aussendet, um diese Chips physikalisch zu zerstören. Ich habe mal so ein Teil gebaut und getestet. Ich weiß nicht, ob man sowas darf. Ich hab's nicht mehr, aber...
dürfen schon. Du darfst es halt nur nicht mit dem Ausweis machen.
Ja. Also es zerstört halt physikalisch die Chips im Gegensatz zur Mikrowelle, die erfahrungsgemäß dann eben Brandlöcher in den entsprechenden Produkten hinterlässt.
Sorry, ich musste nur was an einen Fall denken, der passiert ist.
Ja, aber es ist interessant. Also es kann natürlich sein, wenn ihr Klamotten mit solch RFID-Tags habt, in den Laden betretet, dann wissen sie, dass diese Klamotte da ist. Wenn ihr die davor mit Kreditkarte bezahlt habt, dann wissen sie auch, wer das ist.
Jemand, den ich kenne, hatte da ein interessantes Problem. Die hatte eine Jacke und wenn sie damit in einen Laden reingegangen ist, hat auf einmal das Ladensystem angefangen zu piepsen, weil anscheinend der RFID-Tag da drin irgendwie einen Schaden hatte und deshalb irgendwie jedes System darauf angesprungen ist. Mhm. Also so... Arm durch, es passiert nichts. Ohne Jacke durchgehen, es passiert nichts. Jacke, piep, 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 piep.
Okay. Ja, kann nervig sein, kann aber eben auch privacy-technisch sehr problematisch sein. Ja. Gut, jetzt haben wir die Dinger. Jetzt sind wir am Bezahlen, oder?
Jetzt sind wir am Bezahlen.
Wir zahlen Bargeld, mit Bargeld.
Naja, wir haben Handschuhe an und reinigen das vorher, damit man da keine Spuren hinterlässt, okay. Weil Biometrie und so.
Wir haben natürlich keine Payback-Karte, wenn wir danach gefragt werden. Also Payback, ich weiß nicht, was man Schlimmeres für Datensicherheit machen kann. Das ist ganz ehrlich. Der einzige Sinn dieser Sache ist, Daten zu sammeln. Vergessen. Dagegen diese Treuepunkte, die man bekommt, finde ich jetzt persönlich eigentlich okay.
Ja, die sind...
Du kriegst halt so Aufkleber und dann kannst du irgendwie
aber
abgeben,
du kannst
wenn
ja
du
bloß,
willst oder nicht.
Du kannst, ja genau, du, aber du musst ja beim Abgeben deinen Namen draufschreiben und alles. Also,
ach so, echt? Nee, nee, ich glaube nicht. Nee.
Wieso hat man mir das dann gesagt?
Vielleicht ist es, ja, vielleicht kommt es auch drauf an, wo.
Okay, vielleicht muss 1% aller Leute ihren Namen
draufschreiben. Es kommt vielleicht auch drauf an, was du von den Treuepunkten kriegst. Ich meine, wenn es Sachen sind, die du aus dem Laden mitnehmen kannst, dann würde ich auch fragen, wieso brauchen sie den Namen?
Vielleicht noch eine kleine Anekdote von mir. Möbelhäuser, ganz schlimm. Ich war bei 3 verschiedenen Möbelhäusern, ich wollte einen Bürostuhl kaufen und die wollten immer für ein Bürostuhl, den ich direkt mitnehme, ja, meinen Namen, mein Geburtsdatum, meine Adresse. Ja, ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe es dann beim letzten rausgefunden. Auf dem Zettel, wo du das Ganze einträgst, ist unten ein kleines Kreuzchen mit. Ich stimme hiermit zu, dass meine Daten zur Zusendung von Werbung genutzt werden dürfen. Genau dafür. Ja, das einzige Möbelhaus, das ich gefunden habe, das das nicht direkt wollte, war IKEA.
Okay. Ja, das dachte ich gerade. Da kannst du reinlaufen, mitnehmen und interessiert niemanden.
Ja,
aber außer du zahlst natürlich an der Festbedienerkasse.
Ja, natürlich.
Das darfst du natürlich dann nicht machen.
Ja. Aber ich finde es echt krass. Ich meine, bei allen anderen Möbelhäusern, wo ich war, ich habe es jetzt auch im Endeffekt bei dem anderen gekauft, allerdings mit lauter Fake-Daten, und ich habe das Kreuzchen weggemacht.
Ja.
Also das ist so eine Checkbox, nicht so, nein. Und auch beim zweiten Dings da auch nein. Ja. Und die haben mich dann so ganz böse angeguckt, aber das war mir egal. Ich wollte meinen scheiß Bürostuhl haben, ohne dass da im Endeffekt Werbung für kommt.
Ich habe mich auch gewundert, weil bei mir ist es in dem...
Anders möchte irgendwas sagen. Bürostuhl,
ja, ich hätte auch auf Teil warten können, aber ich verstehe das nicht. Die haben doch sowieso schon Probleme, gegen diese großen Möbelanbieter aus Schweden antreten zu können. Und dann verscheuchen sie sich mit sowas noch die Kunden. Also sobald irgendjemand bei denen mal was kauft, muss man sofort alle Daten bei denen abgeben, oder wie?
Ich glaube, das machen die bloß, weil es für sie lohnt. Also ich glaube, da ist man halt die Ausnahme, wenn einen das stört. Ja, der Großteil trägt halt ein und dadurch machen die einen Gewinn. Sonst würde das nicht passieren. Deswegen gibt es das, denke ich mal. Und vielleicht auf so großen Scale wie in IKEA, vielleicht lohnt es sich dann nicht. Vielleicht, aber vielleicht kriegen es einfach nicht mit.
Vielleicht weiß. Ist bei IKEA so, dass genug Leute eine IKEA-Card haben.
Ja.
Und dadurch brauchen sie die Daten einfach nicht.
Zum Beispiel.
Die
haben sie schon.
Naja, wir sind immer noch beim Bezahlen.
Dass es mir noch beim großen Innenhofer hier in Süddeutschland, tut mir leid, es gibt halt, den kennt glaube ich jeder, ist es mir noch nie passiert, dass die unbedingt Daten haben wollten, außer ich möchte es mir liefern lassen.
Nein, ich habe es bei den drei anderen Möbelhäusern gebraucht, die wollten. Ich bin dann beim ersten Mal so, nein, das will ich nicht. Ja, das ist mal gut, dann tragen wir halt irgendwas ein. Ja, ich meine, das ist übrigens auch was. Die ganzen Plattformen wollen immer irgendwelche Daten haben. Und dann wundern sie sich, dass da halt irgendwelcher Scheiß drin steht. Aber das geht einfach irgendwann so auf die Nerven, dass man einfach anfängt, Schrott einzutragen. Also ich glaube, ich habe bei diversen Online-Portalen die Adresse Münsterplatz 1 eingetragen oder sowas. Also als Ulmer wird man da wahrscheinlich nicht drauf reinfallen, aber so bei den meisten Sachen funktioniert das dann.
Also, wir haben ja ein bisschen Notizen hier und da lese ich gerade, wenn du nach der Postleitzahl gefragt wirst.
Da hat ein schlaues Känguru hat mal gesagt.
Genau, dann lese ich, du musst auf die Uhr schauen und dann den 0 dranhängen.
Genau, du hast eine Uhr, geht's hier auf die Uhr, da, 13580 ist meine Postleitzahl.
Und dann hat jemand geschrieben, ja, aber du kannst auch einfach 00000 sagen. Und dann hat jemand geschrieben, dann ist es aber nicht so lustig.
Das ist richtig. Also ich finde das mit der Uhr einfach so eine coole Idee.
Wobei das hat hier ein bisschen, ich glaube in Berlin wird es relativ gut funktionieren. Weil wenn ich hier sage 1, 3 irgendwas, dann gucken sie mich an, sie kam auch von weit her.
Ja, dann sage ich, ja, Urlaub. So, schon das ganze Jahr. Wir müssen ja jedes Mal zum anderen Supermarkt gehen. Wahrscheinlich auch einer
der Gründe. Jedes Mal.
Das Handy, oder? Das beschwert sich.
Na, wenn Hannes wahrscheinlich auf eine Tasse kommt. Das ist dieser typische Klang, wenn jemand eine Tasse drückt.
Ach so.
Ja, aber ich höre Johannes, ich komme auf Johannes. Hannes benutzt anscheinend ein Tonwahltelefon.
Gut möglich. Impulswahl funktioniert ja auch praktisch nicht mehr.
Man kann sicherlich ein Gerät bauen, das es umbaut.
Also ich hab ein paar Telefone noch, die können beides, aber wenn man es auf Impulswahl stellst, es tut halt nicht mit aktueller Hardware. Also normalerweise hast du es ja irgendwie am Router angeschlossen oder an irgendwas.
Genau, also eigentlich mache ich ja VoiceOver IP, nur dass ich es nicht mache, sondern das macht mein Router für mich.
Richtig.
Weil ja, inzwischen gibt es ja fast kein normales Telefon mehr. Das
ist eigentlich praktisch nicht mehr, was ja auch ein Problem vom Radio ist, aber anderes Thema. Naja, jetzt haben wir eingekauft. Online einkaufen können wir nicht, das haben wir eigentlich schon geklärt.
Ja, dürfen wir nicht.
Ja, genauso wenig dürfen wir irgendwie Kreditkarten oder Google Pay oder Apple Pay oder sowas verwenden.
Wie machst du es dann mit deinem Gehalt? Ich meine, bei Auszahlung unterstützen die wenigsten Arbeitgeber.
Das ist richtig, das ist ein bisschen problematisch.
Du hast ein Konto, sobald dein Lohn kommt, hebst du alles ab, was du nicht brauchst, außer für das, wenn du zum Beispiel eine Versicherung oder so zahlen musst, die du ja meistens oder ich glaube auch inzwischen eigentlich nicht mehr per Barüberweisung oder sowas zahlen kannst.
Ja, dann, also Barüberweisung geht ja.
Ich weiß nicht, also, ob welche das zulassen. Oder
also meine Versicherung, also ich muss meine Versicherung noch überweisen.
Okay.
Das sollte ich mal langsam tun.
Kannst du dir noch Bargeld auf die Theke legen?
Auf die Theke legen nicht, dafür müsste ich nach Berlin fahren. Das wäre nicht so cool. Aber ich kann ja eine...
Kannst du Hannes schicken, der macht das.
Der kriegt jetzt Bitcoins.
Ich kann aber bei einer Bank ja so eine Fremd- oder so eine Barüberweisung machen. Die wollen dafür nur Geld haben.
Stimmt, eigentlich Bitcoin.
Ja, 6 Euro oder sowas immer.
Ja. Bitcoin oder so und so habe ich jetzt noch gar nicht in die Sendungsplanung mit einberechnet. Was haltet ihr denn davon? Also Bitcoin ist ja zumindest pseudonym. Also
ist pseudonym und wenn du es in physikalischen Dingern hast, kannst du das ja. Also wenn du so wirklich die Bitcoins kaufst, diese physikalischen Manifestationen eines Bitcoins, kannst du ja, das ist eigentlich nur so ein Wallet, kannst du ja irgendwie die Dinger so wieder fragmentieren, dass das irgendwie zum Beispiel ein Euro drauf ist und dann kannst du damit auch bezahlen.
Also ich denke, die meisten Leute kennen Bitcoin, diese relativ neue, also mittlerweile schon ein paar Jahre alte elektronische Währung, die auf so Kryptozeugs basiert. Und da ist halt das Problem, jede Transaktion, die jemals stattgefunden hat, steht in einem Logfile. Das wird auch immer so bleiben. So, man kann jetzt Privatsphäre dadurch erreichen, dass man sich beliebig viele Konten da anlegen kann, die nicht an den eigenen Namen natürlich gekoppelt sind. Und da muss man irgendwie schauen, dann gibt es irgendwie so Dienste, da überweist man das Geld rein und dann kriegt man das irgendwie wieder raus, um das sozusagen zu waschen, um das von einer ID zu einer anderen zu übertragen, damit nicht klar ist, dass es jetzt die eine und dieselbe Person war.
Man kann natürlich auch einfach sich so viele Wallets, also Konten machen und wenn man irgendwie bezahlen will, das ganze Konto weitergeben.
Wie wär's denn mit meinen und für die IP-Adresse, keine Ahnung, das Tor-Netzwerk oder in genügend Proxys vorschalten? Dann ist man damit absolut anonym, weil das Geld entsteht dabei ja erst.
Das entsteht da, aber was machst du, wie willst du es dann verwenden? Wenn du es ausgibst, sagen wir mal, du kaufst einmal einen Rechner damit und danach kaufst du eine Bohrmaschine damit, dann ist klar, dass dieselbe Person diese Sachen gekauft hat. Oder zumindest Leute, die auf denselben Account Zugriff haben. Das ist halt das Problem.
Nein. Diese Linkability. Du machst damit einfach mehrere Wallets auf. Jedes Mal, nachdem du irgendwas im Mind hast, wechselst du die Wallet und deine IP-Adresse.
Ja, das wäre wahrscheinlich. Das könnte man machen. Fürs Meinen, du musst halt dann kleinen Beträge haben,
die
klein
genug sind. Dann hast du immer noch das Problem, wenn du die online was kaufen willst, muss das ja idealerweise für den Empfänger in einem Satz kommen.
Na, du kannst ja dann versuchen, dass du kleine Einheiten hast, die überweist du dir dann selber in ein Konto und das eine überweist dann dahin, dann ist zwar klar, dass die Konten zusammengehört haben, aber das gibt sonst keine Informationen drüber und danach schmeißt du die weg.
Genau.
Ja.
Und währenddessen tauschst du immer noch mit irgendwelchen Leuten immer wieder Konten.
Ja.
Sobald du jemanden kennst, also auch wenn du jemanden nicht kennst, tauschst du mit dem trotzdem ein Konto.
Ja, du schmeißt das Konto halt weg, nachdem du es benutzt hast.
Wobei Konten austauschen wäre sinnvoller. Ich meine, die Menge der Konten ist ja auch begrenzt.
Ist auch begrenzt, ja. Das System hat Probleme, auch privacy-technisch.
Also, wobei das schon sehr lustig ist, weil dann würde man mit persönlichen Treffen sich die Konten austauschen und ist nicht im Netzwerk gedockt.
Ja. Ja, aber öffentlich Kamera gedockt und so.
Ja, wir können uns auch im Untergrund treffen.
Ja, nachts.
Dann fahren wir aufs Meer raus und treffen uns dann mit unseren Yachten. Dann,
die musst du aber wieder ein Auto registrieren.
Ich musste jetzt nur an diesen IRC-Vergleich von Numbers denken.
Sag mir jetzt nichts.
Es gibt irgendwie eine Folge von Numbers, wo IRC auftaucht und die beschreiben das so als sehr anonymes Ding, das mitten irgendwo auf dem Meer ist, wenn sich zwei Schiffe treffen und so quasi nicht trackbar. Ich find's sehr lustig.
Ja. Wollen wir mal Musik spielen? Wir reden jetzt schon wieder eine ganze Weile.
Wir kommen sonst nicht durch.
Wir kommen sonst nicht durch.
Also, Volldampf voraus.
Also, was macht eigentlich das Ding, wenn wir länger als eine Stunde reden?
Stimmt, wir haben hier so eine Anzeige, dass die anzeigt, wie lange wir schon reden.
Das ist
bei 57 Minuten und 48 Sekunden. Wenn wir gleich weg sind, dann liegt das daran, dass es nicht mehr als eine Stunde handeln kann. Nee, das geht dann einfach auf eins zurück, soweit ich weiß.
Okay,
ist nicht das erste Mal, dass wir sowas machen. Online-Banking? Ja. Wollen wir das?
Das braucht JavaScript, wir wollen es nicht.
Ja, prinzipiell eher nicht. Das bringt gleich mehrere Probleme. Zum einen, die Trackbarkeit, die Implementierung der Seiten an sich. Die haben JavaScript, die haben alles Mögliche. Hä? Oh, ja, gehe ich eigentlich da schon davon aus, dass normalerweise JavaScript. Also,
die.
Vielleicht funktionieren die meisten ohne, ja.
Die meisten müssten eigentlich ohne funktionieren. Also ich habe auch ein Online-Banking-Konto und dort kannst du auch den Zurück-Button und alles nicht benutzen, weil das alles nur über interne Links funktioniert.
Okay.
Also theoretisch ist das, glaube ich, komplett ohne JavaScript und ja.
Ich glaube, da ist eher das Protokoll interessant, oder?
Also genau, das ist nämlich dann nämlich noch ein großes Problem. Wie greifen wir da drauf zu? Wenn wir drauf zugreifen, wir haben hier HTTP über SSL oder über TLS, also HTTPS, aber da haben wir das bekannte Problem, ja. Irgendwie hat das Ganze seine Krankheiten.
Ja, lustigerweise funktionieren viele Bankseiten immer noch, wenn man sich an diese Empfehlungen hält, so alle Ciphers abschaltet, die irgendwie komisch sind. Mhm. Gehen die meisten Bankseiten noch außer Steam?
Ja, jetzt haben wir halt das Problem, irgendwie, da gab es jetzt eine Untersuchung, wie viele Certificate Authorities, also diejenigen, die dafür verantwortlich sind, Zertifikate für Webseiten auszustellen, haben an Phishing-Seiten in letzter Zeit oder im August Zertifikate verteilt und das war signifikant. Also da gibt es einfach riesige Mengen, da gehst du einfach zu irgendeiner Certificate Authority, sagst, ich bin Deutsche Bank /-info.de und dann kriegst du da mit großer Wahrscheinlichkeit kriegst du bei irgendeinem von diesen Zertifikatsanbietern, bekommst du dieses Zertifikat ausgestellt
und
kannst dann damit Phishing betreiben. Ich habe diese Untersuchung jetzt nicht komplett im Kopf. Da gab es sehr große Unterschiede, je nachdem, wer das gemacht hat. Also es gibt Anbieter, die prüfen besser, es gibt Anbieter, die prüfen weniger gut.
Ja, also so im Banking gibt es ja auch dieses HBCI, das Home Banking Computer Interface. Da gibt es tatsächlich Tools. Das wäre zum Beispiel jetzt meine Frage gewesen. Wenn du jetzt realistisch, wenn du nicht komplett paranoid bist und dann sagst, gut, ich möchte irgendwie meine Geschäfte über den PC machen. Wahrscheinlich, also ich persönlich finde mich online im Browser einzuloggen eher unangenehm, aber es gibt so Tools, die du holen kannst.
Du meinst dedizierte Software dafür?
Genau.
Was cool wäre, wären dann so Sachen wie Client-Zertifikate und du müsstest das Zertifikat vom Server überprüfen. Also eigentlich müsstest du hingehen und dir den öffentlichen Teil des Zertifikats zeigen lassen, um sicherzugehen, dass du mit dem richtigen Server sprichst. Nein. Ich kenne Leute, die haben das gemacht, bei der Bank angerufen. Da stößt du dann natürlich auf vollkommenes Unverständnis, wenn du denen sagst, dass du den Zertifikats-Fingerprint jetzt von denen hören willst.
Vor allem anrufen ist ja auch schon ein Problem, weil du weißt ja nicht, ob du am richtigen angekommen bist.
Du weißt es nicht, aber es ist immer besser, wenn du selber anrufst, als wenn du angerufen wirst. Also das haben wir auch noch nirgends mit drin. Vielleicht können wir das kurz einschieben. Wenn du angerufen wirst, erstmal sagen, ja, wer sind Sie nochmal? Ja, okay, ich habe gerade keine Zeit, ich ruf gleich zurück, zack, und dann die Nummer anrufen, von der du eigentlich ausgehst, dass es diese Firma sein soll oder diese Person. Weil wenn du ich kann jeder anrufen. Ja, okay.
Die kann auch jeder eine E-Mail schreiben.
Genau. E-Mail-Verschlüsselung haben wir irgendwie auch noch nicht so richtig. Aber
wir müssen weitermachen. Der Tag ist noch lange.
Der Tag ist nicht mehr so lang, aber unsere Liste ist noch lang. Ja, Online-Banking haben wir abgehakt oder gibt es da gerade noch Fragen oder Anmerkungen dazu?
Also ich persönlich finde diese SMS-PIN oder SMS-TAN, was man bekommt, das ist mir persönlich sehr unangenehm. Also das möchte ich nicht.
Warum?
Weil ich von allen Geräten, die ich besitze, meinem Handy am wenigsten vertraue. Okay. Und
Wie lange habt ihr jetzt noch?
Das Schlimme ist ja, die aktuelle Software, bei Sparkasse bewerben sie das ja, ist die Software so gebaut, dass sie automatisch die SMS abfängt und dann automatisch das, die Transaktion abschließt. Das heißt, du klickst einmal, okay, und wenn dann dein Handy verseucht ist irgendwie, schreibt es dann andere Daten rein, bekommt automatisch eine TAN und schickt es woanders hin. Mhm. Du bemerkst nichts, dass das falsch ist.
Ja. Und vor allem SMS sind gar nicht so schwierig kaputt zu machen. Also man nehme sich einen 15 Euro RTL-SD-Ausstieg, installiere sich die passende Software und legt sich eventuell noch, damit es schnell geht, so einen 2 Terabyte SSD-Rate an. Und dann kann man da relativ schnell, wenn man für seinen Nachbarn Internettransaktionen machen lässt, dann...
Ich glaube, das Problem ist da vor allem auf Handys die Rechteverwaltung. Ich meine, jeder, der mal sich bei gewissen Sachen angemeldet hat, da kriegt man oft eine SMS und wie du schon gesagt hast, automatisch Dinge. Und was, wie funktioniert das, dass du als Entwickler natürlich Zugriff auf die SMS bekommst? Und der ist es zumindest meinem jetzigen Wissensstand so, dass es egal ist, wo die E-Mail-Nummer herkommt.
Naja, beziehungsweise, wobei kann. Naja, es ist halt wieder so ein Ding mit Abwägen von Sicherheit und Bedienbarkeit, also Komfort eigentlich, nicht Bedienbarkeit, Komfort.
Also fürs erstmal fürs Online-Banking, da gibt es ja auch noch diese Hardware-Tokens. Kann auch sein, dass du von der Bank ein Hardware-Gerät bekommst, das dir TANs generiert. TAN-Generatoren. Das wäre dann in dem Fall eigentlich die bessere Lösung, oder?
Ja, ich habe mir mal ein bisschen eingelesen. Es scheint sinnvoll zu sein, was sie machen. Es wird halt per blinkenden Code. Ja, mir kriegt es eigentlich schon auf, dass es blinkt, aber man kann es auch eingeben, wird so eine Nachricht übertragen und die Nachricht wird wohl offensichtlich per standardisierten Verfahren, ich glaube, die nehmen sowas ähnliches wie HMAC, wird halt dann so ein Authentifizierungscode generiert.
Also es gibt auch andere, es gibt auch welche, wo du deine Smartcard, also sprich deine Bankkarte
reinschickst. Ja, genau, das ist ja der Schlüssel.
Achso, das ist ja. Und dann gibt es aber auch welche, die einfach nur einmal Passwörter generieren, die dann eben auf dem Server das entsprechende Gegenstück haben. Und das ist eine bisschen einfachere Technologie, da wird dann nichts übertragen auf einem anderen Kanal. Ja, wollen wir zum Telefonieren kommen? Also zu Handy, wir sprechen ja eh schon von Handys. Also zum einen, Smartphones müssten wir eigentlich eh vermeiden. Niklas hat schon gesagt, sein Handy ist das Gerät, dem er am wenigsten traut.
Woher weiß ich eigentlich, dass wir gerade mit Hannes reden?
Wir können seine Stimme einigermaßen.
Ja, aber die kann man auch sehr gut nachmachen.
Naja, so leicht ist es nicht.
Hannes?
Wir könnten jetzt natürlich fragen, was nur Hannes weiß. Wie ist so eine Sicherheitsfrage?
Genau. Öffentlich im Radio.
Du musst ja dann ja eh austauschen. Also wenn du einmal so eine Sicherheitsfrage benutzt hast, musst du die eh austauschen gegen eine neue.
Auf welcher Grundschule warst du denn?
Keine Ahnung.
Weil das lässt sich natürlich nicht rausfinden, auf welchen Schulen man war.
Genau.
Das ist sehr Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Nee. Wobei bei Hannes glaube ich weniger, weil...
Ja, wenn du so zeitkritische Sachen hast, das ist natürlich nochmal besser. Also wenn du... Leuten, die sich für jemand anderen ausgeben, keine Zeit gibst, sowas zu recherchieren, dann... Kann das natürlich schon hilfreich
sein. Ich finde das tatsächlich wichtig, weil sonst hat er ja ewig Zeit, die Kontaktperson, mit der man reden will, zu foltern, so lange, bis er rausrückt. Also,
Okay, aber Handys. Smartphones.
Ich werde wieder paranoid.
WLAN und mobile Netze ausschalten, weil die funken ja die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Keine Apps installieren.
Das geht ja eh nicht, wenn wir kein Smartphone haben.
Ja, genau. Eigentlich wollen wir auch gar kein Smartphone.
Auch diese normalen Handys haben ja Apps in dem Sinne.
Genau, auf die normalen Handys. Und getrackt werden tun die sowieso. Also gerade von der Polizei und so, stumme SMS.
Oh, übrigens, Roaming deaktivieren ist wichtig.
Warum das?
IMSI-Catcher. Weil die meisten IMSI-Catcher geben sich als irgendwelches ausländischen Netze aus, die eine weniger hohe Sicherheitssysteme verwenden.
Die schlechtere Algorithmen verwenden.
Genau. Ja, okay. Sorry. Ich habe es nicht mehr im Kopf zusammengekriegt.
Nein, ist okay.
Wir reden schon zu lange.
Ja, ist knallhart heute. 2 Stunden Vorlesung am Stück.
Okay, und wenn wir dann doch ein Handy verwenden wollen?
Warte mal, jetzt noch, was auch aktuell ist, ist die Vorratsdatenspeicherung, die jetzt ja durchkam oder wieder mal beschlossen wurde. Brauchen wir, weiß nicht. Mir reicht's auch langsam, aber das Thema kommt immer wieder.
Abgesehen davon, dass wir es schlecht finden, was haben wir dazu zu sagen?
Problematisch sind halt in diesem Fall auch verdachtslose, anlasslose Massenspeicherung von Daten. Auch wenn es nur Metadaten sind, da kannst du eben wahnsinnig viel drüber erfahren und deshalb können wir eben keine Handys verwenden.
Angeblich ist aus technischen Gründen bei SMS nicht nur Metadaten dabei.
Ja, aus technischen Gründen.
Mhm. Weil man kein... nicht in der Lage ist, eine Zeile SSD drüber laufen zu lassen.
Okay, wenn wir jetzt aber, Niklas wollte schon in die Richtung, wenn wir jetzt doch was verwenden wollen, was sind da so die Abstufungen? Also wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir brauchen oder wollen doch ein Smartphone aus irgendwelchen Gründen, was ist dann sinnvoll zu machen? Also zum einen, wir haben schon die ganzen Google-Dienste angesprochen, die eben sehr datenhungrig sind. Da sollte man sich überlegen, auf alternative Anbieter umzusteigen, die möglicherweise besser sind oder diese Dienste auszuschalten. Für Android-Telefone gibt es ja die allseits bekannten modifizierten Betriebssysteme, die man sich runterladen kann, CyanogenMod.
Replicant. Das wäre, glaube ich, da an der Stelle die beste Idee. Ja. Weil ein Handy, also es gibt Handys, die haben da entsprechend auch schon Backdoors in der Firmware zu ihrem LTE-Modem. Also bei Handys ist es ja so, es gibt nicht nur einen Prozessor, sondern es ist so ein fast duales System. Ich habe einen dicken Prozessor, der macht Mobilfunk, und einen dicken Prozessor, der ist für die normalen Anwendungen und das Betriebssystem zuständig. Und auf dem einen dicken Prozessor fürs mobile Internet läuft halt eine komplett eigenständige Firmware, die eigentlich komplett den Zugriffsrecht auf den kompletten Speicher hat. Das heißt, wenn da irgendwas drin ist, kann man auch nichts mehr tun. Und die bei Replicant haben tatsächlich so eine Remote-Control-Software in Samsung-Telefonen, glaube ich, waren das gefunden.
Okay.
Und ja, also wenn man dann ein Handy benutzen möchte, dann bitte eins, das unter eigener Kontrolle steht. Das heißt, am besten mit offener Firmware.
Das ist halt bei Mobilfunk wirklich schwierig, weil Mobilfunk, der Kommunikationsstack ist nicht offen, Punkt. Der Kommunikationsstack, das ist
der alte,
eine
ja
wahnsinnige Geheimhaltung, was da drin ist. Also die Hardware, die Firmware, die Software, die auf diesen Kommunikationschips draufsteckt, da wird so gut aufgepasst, dass das nicht öffentlich wird. Auch verständlicherweise, weil diese Netze eben doch anfällig sind für Störungen. Und das ist einfach der Grund dafür. Auf der anderen Seite haben wir halt diese Probleme, dass wir nicht wissen, was da drin passiert.
Es gab eine Handvoll alte Masten, die konnte man abschießen, indem man das Protokoll ein bisschen falsch gesprochen hat. Damit kann man halt den Betreibern ziemlich ans Bein pinkeln, deswegen ist das vielleicht auch ein Grund. Es gibt ein Open-Source-Projekt namens Osmocom. Die haben den GSM-Stack komplett nachgebaut in Software und es gibt Telefone, auf denen man den zum Laufen bringen kann. Klassisch dafür ist dieses alte Motorola C123. Darauf kann man sogar eine eigene Mobilfunk-Basisstation draus bauen, weil das kann auf den entsprechenden Frequenzen senden und empfangen, Full-Duplex. Eigentlich ein ganz cooles Handy, es ist kein Smartphone, aber wenn einem so ein Ziegel-Handy reicht, da kriegt man freie Firmware drauf für alles. Die Osmocom-Leute bauen jetzt auch an einem 3G-Stack. Das heißt, wenn man da eine Weile wartet, ist eventuell so ein halbwegs moderner Mobilfunkstandard auch in Open Source implementiert. Man braucht nur noch die Hardware dafür.
Ja. In Anführungszeichen nur noch.
Ja, wenn du mit so einem Motorola-Handy zufrieden bist, ist das in Ordnung für dich. Wenn du das Internet auch nutzen möchtest, dann brauchst du mindestens halt irgendwie einen SDR, das Full Duplex senden kann, und da bist du halt irgendwie mit 600 Euro dabei, wenn du das...
SDR, ich wollte gerade sagen, höchstwahrscheinlich dann ein SDR, ein Software Defined Radio.
Ja.
Ja. Okay, wir machen wir ein bisschen weiter. Handys, vielleicht Kontaktdaten werden öfter mal gerne mit anderen Diensten synchronisiert. Auch da vielleicht lieber nicht Google nehmen, sondern einen privateren Service. Uni
und
hat zum Beispiel.
und aufpassen, welche Apps man installiert. Weil wenn die einmal das Adressbuch einlesen darf, die App, um zum Beispiel Freunde zu finden, aus meinem Bild zu sagen, dann habe ich schon verschissen und habe meine ganzen Daten überall. Und das sind ja nicht größtenteils nicht meine Privatdaten, sondern immer von anderen Leuten beim Adressbuch.
Was wir auf Handys auch gern haben, sind diese ganzen Spracherkennungssachen, Siri, Google Now, weiß nicht, wie das Microsoft-Dingens heißt.
Cortana,
genau.
Wer schon mal Halo gespielt hat.
So, vielleicht abschalten. Und was benutzen wir denn dann zur Kommunikation, zum Chatten? Threema, Text Secure, Jabba?
Naja, Threema ist nicht offen, da wissen wir auch nicht, was es tut.
Ja, aber ich würde jetzt mal behaupten, es ist besser als andere Alternativen, weil man noch es seinen Verwandten, seinen Freunden beibringen kann, die vielleicht nicht ganz so technikaffin sind.
Was spricht er gegen Text Secure?
Von der Bedienbarkeit ist halt leider Threema doch noch deutlich voraus.
Ich muss sagen, Telegram ist da auch ein bisschen sehr gut vorne. Okay. Sie haben halt keinen automatischen Schlüsselabgleich über QR-Codes wie Threema, sondern du musst halt dieses Bild angucken, das es darstellt, und das Bild halt von Hand vergleichen.
Aber ich muss jetzt auch sagen, klar, jetzt kann man sich... Ich habe bei Threema so das Gefühl, da kaufe ich mir jetzt für 90 Cent Sicherheit. Weil es ist ja genau das gleiche Problem. Ich kann auch da nicht reinschauen. Die sagen zwar, es ist sicherer. Und ob ich denen jetzt vertraue, also bestimmt mehr als anderen Diensten. Aber ich würde jetzt nicht grob sagen, ja, das ist jetzt der Weg und dann sind meine Sachen sicher. Im Gegenteil.
Also die Frage, die du bei Threema einfach hast, ist... Welcher Firma vertraust du mir? Große amerikanische Firma oder kleine und mehr mittelgroße Schweizer Firma?
Ja, aber wenn wir jetzt weiter in unsere Liste schauen, da kommen wir nachher mal noch zum Punkt, wo genau da eigentlich das gleiche Problem wieder greift. Wem vertraue ich eigentlich und kann ich ja nicht vertrauen? Ich weiß jetzt nicht, wie weit das weg ist, dieses Ding, aber eigentlich kommt es doch direkt zu, was wir jetzt
noch sagen. Vertraue niemanden.
Ja. Nee, machen wir jetzt einfach mal.
Lass einfach mal weitermachen. Darf ich bei Sicherheit kaufen mal kurz einhaken?
Ja.
Das ist unter den etwas gewöhnlicheren Leuten ja schon irgendwie bekannt als Antivirensoftware. Ich bezahle für etwas jährlich, damit es mir angeblich mehr Sicherheit verschafft. Also nur weil ich dafür Geld ausgebe, macht das mich noch lange nicht sicherer. Ja. Und nur weil auf dieser gelben Pappschachtel oder grünen Pappschachtel steht, toll und sicher. Du hast
Rot vergessen.
Und ich glaube, die gibt es mittlerweile in allen Farben. Verpasst es mir nicht mehr Sicherheit. Das kann auch alles Schlangenöl sein. Das Problem ist, die meisten können nicht nachschauen.
Ja.
Also an sich, wenn ihr ganz böse seid und irgendwelche Trojaner den Leuten unterjubeln wollt, Antivirensoftware schreiben. Ja. Weil die darf alles. Die darf alles, was ein Trojaner darf, dürfte.
Ja, ist ein absolutes Rootkit.
So, wir kommen zurück nach Hause, scannen unsere Wohnung nach Wanzen, schalten GPS und Funkjammer ein, damit eventuell vorbeifliegende Drohnen deaktiviert werden.
Und das darfst du da schon doch gar nicht.
Auf dem Privatgelände schon, das darf nur nicht.
Es gibt jetzt, ich habe jetzt einen Artikel gesehen von einer Anti-Drone Shoulder Rifle. Die haben, das ist eine Firma, die hat so ein Anti-Drohnen-Gewehr entwickelt. Das ist einfach nur ein GPS- und Funkjammer. Und wenn diese Drohne eben glaubt, wenn sie Funkkontakt zu ihrer Kontrollstation verliert, dann haben die normalerweise so Sicherheitsfunktionen drin, dass sie dann zurückfliegen oder landen oder auch an der Stelle bleiben. Und wenn man dann gleichzeitig noch das GPS-Signal übernimmt und überschreibt, dann kann man sie eben dazu kontrolliert zum Absturz bringen. Und ja, das wurde jetzt eben in Form eines Gewehrs entwickelt.
Ich dachte, die machen das jetzt schon wie die Ariane 5 und sie leiten die Selbstzerstörung ein.
Ah, das, wer weiß. Kommt wahrscheinlich drauf an, welche Drohne das ist. Ja, genau. Kommt auf die Drohne drauf.
Ich meine, das ist ein Objekt, das in allen drei Dimensionen sich bewegen kann. Da ist ja das sicherste entweder Landen oder Selbstzerstörung.
Naja, du kannst es auch auf gute alte amerikanische Art machen, die Schrotflinte auspacken und einmal Tontaubenschießen üben.
Das ist wohl einer der Gründe für diese Jammer-Rifle, weil eben durch die herumfliegenden Teile dann eben Gefahr besteht. Die hast du dann nicht mehr, wenn du sie mit Technik
runter. Also als Paranoiker möchtest du einen großen Vorgarten zum Drohnen abschießen und damit dein dein Funkjammer nicht irgendwie mit der Bundesnetzagentur auf Probleme stößt, weil auf Privatgelände darfst du ja jammen, so viel du magst.
Dann brauchst du ein großes Privatgelände.
Ach.
Übrigens, Jammer.
Du hast ja schon einen Bunker, da brauchst du bloß die Wiese rum
auch noch. Übrigens, Jammer, angeblich tun ja Elektronikfirmen in ihren Läden Jammer aufbauen, damit die Leute nicht googeln können, wie viel es kostet.
Ja, das Problem ist, wenn sie dir einen Laptop zum Ausprobieren hinstellen, hat der in der Regel auch Internet. Wenn du, das habe ich auch was? Mal
getan. Was? Die haben Internet?
Teils schon. Ich bin so in einen unsympathischen Laden gegangen, weil ich gedacht habe, schau mal, was die lokalen Leute so da haben. So, das habe ich doch schon irgendwo billiger und sinnvoller gesehen, das Ding aufgeklappt, die Suchmaschine werden normal benutzt und nach diesem selben Gerät gesucht und so, das kostet 100 Euro weniger und kann mehr. Okay, ich gehe mal.
Hast du die Seite wenigstens offen gelassen?
Also gleich dort kaufen im Webshop. Okay, überprüfen wir unser Intrusion Detection System, das wir natürlich auch am Laufen haben daheim. Müsste man eigentlich mittlerweile haben, oder? Um sicher zu gehen. Also eigentlich ist das so der Stand der Dinge. Nach
Feierabend. Das über die Türe drüber geklebt ist, wie auf den alten James
Bond. Ja, das stimmt. Das müssen wir auch noch überprüfen. Aber auch das elektronische System, das überprüft, ob Eindringlinge in meinem Netzwerk drin sind. Details können wir jetzt leider nicht drüber reden. Haben wir zu wenig Zeit dafür. Ja, und aktivieren jetzt vielleicht, wenn wir uns irgendwo einloggen wollen, unseren Passwortmanager mit Multifaktor-Authentisierung. Ich glaube, da wolltest du drauf raus, oder, Niklas?
Ja, was ich vorhin sagen wollte, ist eben genau dieser Passwortmanager, weil da gibt es ja auch Anbieter, die sozusagen die Passwörter in die Cloud schieben. Ja. Zum Beispiel LastPass oder so, was die vielleicht auch nicht schlecht sind. Aber was bei solchen Sachen halt ist, also gerade LastPass wurde jetzt halt aufgekauft von einer größeren Firma, ich weiß nicht, kennt man vielleicht LogMeIn. Aber jetzt ist genau das, was wir vorhin auch hatten. Wenn du sozusagen jemanden zahlst für Sicherheit, dann vertraust du, musst ihm ja irgendwie vertrauen. Das ist, ich will jetzt ja auch gar nicht schlecht reden oder so, ja. Aber was ich sagen möchte ist, wenn ein Unternehmen gekauft wird, dann wandert ja das Vertrauen, was ich in einem LastPass hätte, müsste ich jetzt erstmal dieser neuen Firma genauso vertrauen, von dem her wäre jetzt muss man sich halt jetzt neu überlegen, gut, kann mir natürlich passieren, wenn ich jemandem Geld zahle oder im Unternehmen was zahle, was für mich zu erledigen, auch dieses Unternehmen kann irgendwie sich einfach verändern oder in dem Fall jetzt mal gekauft werden und dann muss ich halt neu evaluieren, gut, ist es mir das jetzt noch wert, möchte ich das noch zahlen, was halte ich eigentlich von dem neuen Unternehmen? Und genauso ist es bei allem anderen auch, ob ich Google, Apple, Amazon, sonst was. Da ist es genau ähnlich.
Genau, und gerade bei Passwortmanagern, da hatten wir unsere eigene Sendung drüber, der Fredio Nummer 280 vom letzten Jahr November. Oh, so lange ist es schon her. Junge, also kann man runterladen und anhören. Wir sind aktuell mit dem Sendungsschneiden. Alle Sendungen online, die wir aufgenommen haben.
Danke an
Marco fürs Einreichen. Muss man vielleicht mal wieder erwähnen. Also, nee.
Okay. Ich wollte selber was einreichen, aber irgendwie bounce die E-Mail bei unserem Dings.
Komisch.
Ich glaube, es liegt daran, ich sollte dringend meine E-Mail umsehen.
Ja. Ja, E-Mail ist auch.
Ist es ein bisschen problematisch, wenn man einen Mail-Server mit Graylisting schreiben will und die Mails aus der Cloud kommen, also immer von verschiedenen Computern.
Ja, das ist tatsächlich, E-Mail-Server sind da empfindlich drauf. Ja, wollen wir mal wieder die nicht-technologische Welt betreten? Also, wenn man Fußballfan ist, ins Stadion gehen kann man eigentlich auch nicht mehr, oder? Hier, Hooligan-Datenbank, Überwachung mit Drohnen.
Du darfst dein Handy nicht mit hinnehmen.
Ja, genau, das wird sowieso ständig überwacht. Aber gerade tatsächlich, also ich weiß jetzt nicht, ob es noch aktuell ist, aber vor ein paar Jahren war es so, dass die Polizei mit Drohnen überwacht hat bei Fußballspielen im Stadion.
Also es war wegen den ganzen Ausschreitungen und sowas, war auf jeden Fall ein Gespräch, dass ich glaube bei zwei Spielen oder so haben sie es gemacht und dann ist eine abgestürzt und das ist ich was irgendwie so.
Okay.
Aber gerade bei Fußballspielen ist ja auch ein Problem.
Zählt es schon als Demo?
Ja, nee, eben nicht. Hannes, was wolltest du sagen?
Bei Fußballspielen ist ja das Problem, dass nicht nur du dein Handy nicht mitnimmst, sondern dass um dich herum ganz viele Handys haben, die dich auch dann filmen und was
ja,
ich
weiß. Ja.
Also,
Ja, stimmt, was andere mit seinen Daten machen. Ja, stattdessen bleiben wir dann lieber daheim. Aber daheim müssen wir dann aufpassen, dass der Smart TV keinen Internetanschluss hat. Da war jetzt die Sache neulich vor ein paar Monaten, glaube ich, schon wieder mit Samsung, dass die Dinger eben, ja, die sind halt sehr gesprächig, was Übertragung ihrer aufgenommenen Audiodaten an Drittanbieter ist, die dann auswerten, was gesagt wurde, um die Steuerung zu machen. Warum geht das eigentlich nicht in der Hardware selber, frage ich mich immer? Ist die da nicht leistungsstark?
Weil das verdammt viel Rechenleistung braucht.
Okay, also ist es tatsächlich, ist tatsächlich ein technisches Problem.
Nein, also so wie ich das von Google Now kenne, machen die auf dem Handy selber die Transformation zu Phonemen oder okay. So ähnlich war das Wort.
Ja.
Korrigiert mich jemand, wenn ich es falsch sage. Und die werden dann an den Server geschickt, damit der das besser interpretieren kann, weil der das
ja, wahrscheinlich hat er dann die entsprechenden Datenbanken dahinter. Wahrscheinlich ist es eher ein Speicherplatzproblem, vermute ich. Mhm. Weil dann die entsprechenden Datenbanken, was ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass das gesagt wurde?
Ja, und dann sind die Systeme ja nicht perfekt und muss noch Fehlerkorrektur drüber laufen lassen und so weiter. Ja. Wobei ist bei dem... Bei dem Fernseher war das aber irgendwie so, dass dann bekannt wurde, dass da die kompletten Audio-Samples gesendet wurden. Und ob jetzt das jetzt wirklich böse für dich, also was jetzt böse, wirklich böse war oder nur ein Unfall, weil wenn man sich so dieses Ding mal angeschaut hat, wie die Dinger funktionieren, sie reagieren auf ein einstellbares Wort und fangen es aufnehmen an. Und wenn man das Wort aus Versehen sagt, es muss einem ja nicht mal unbedingt das Wort sein, sondern das ist irgendwie was Ähnliches.
Ja.
Und dann fängt der Fernseher an aufzunehmen. Genau. Einfach nur, weil man sich aus Versehen ein schlechtes Wort ausgewählt hat.
Ja. Hannes wollte jetzt aber was sagen. Hast du noch was? Oder?
Ja, gerade wer sich dafür interessiert, kann mal schauen. Es gibt ja Mycroft, das versucht, sowas zu sein, was Google Hub oder so es auch sein will. Also eine Spracherkennung und AI für daheim rum. Und die gibt's, ist ja größtenteils Open Source und läuft auf Raspberry Pis und gab es einen Kickstarter. Auf jeden Fall, da gab es einen Ubuntu Community Talk, wo das ist so, die treffen sich einmal die Woche und dann gibt's ein Hangout und dann sprechen die über Sachen. Da war der Typ von Mycroft dabei und da haben die auch angesprochen, wieso die jetzt zum Beispiel eben immer noch einen Dienst benutzen, den sie einkaufen, der dann diese Sprachanalyse, also die Aussagen erkennt und dass sie da versuchen, langsam wegzukommen, aber dass das verdammt schwer ist, sowas hinzukriegen, sinnvoll.
Mhm. Ein Hangout, bist du des Wahnsinns? Nee, Quatsch.
Okay, Xbox, selbes Problem. Also gerade die Kinect, wenn sowas an die Xbox angeschlossen ist, Sprachsteuerung. Und wenn wir daheim was schauen, Streaming. Streaming böse?
Ja, ich habe ja im Gegensatz zum normalen Fernsehen nicht mehr das so, wir senden mal und wer schauen will, der schaut, sondern wir müssen ja genau sagen, wir wollen von dieser Sekunde, schauen wir genau bis zu dieser Sekunde, dann schalten wir bei der Werbung um, aber bei der Werbung bleiben wir stehen und schauen weiter und dann habe ich richtige krasse Profile für Fernsehen oder auch für Serien oder sowas,
Ach so, die ich
bei normalem Fernsehen jetzt niemals haben konnte.
Stimmt. Also du weißt genauer, wie die Personen oft darauf reagieren. Ja.
Zugegeben finde ich, das habe ich so noch nicht gesehen, weil ich benutze ja eigentlich, wenn ich für Fernsehen aktuell eher so Online-TV-Recorder, das heißt, ich kann es mir erst im Nachhinein angucken.
Da sind wir dann vielleicht auch irgendwie so ein bisschen Sonderfälle, oder?
Das Tolle bei Online-TV-Recorder ist, es gibt auf cutlist.at gibt es da Cutlist und wenn du die richtige Software hast, dann klickst du drauf, will haben, lädst dir die Datei runter, decryptet sie und auch noch die Cutlist und schneidet sie dir auch gleich die Werbung raus.
Okay, ja, wenn wir mal zum Arzt müssen, wie ist denn das mit unseren Gesundheitsdaten? Oder haben wir gerade noch zu diesen Streaming und Sachen noch was? Nee, okay. Gesundheitsdaten, auch sehr interessant.
Reden wir über das nächste Schlangenöl.
Nächste Schlangenöl, die elektronische Gesundheitskarte.
Wer hat denn eine?
Seiten kritisiert. Wurde ja auch mittlerweile stark wieder abgeschwächt von Sachen, wofür sie verwendet wird. Soll immer noch kommen. Weder Ärzte noch Patienten mögen sie.
Was, die Ärzte auch nicht?
Nee, Ärzte hassen dieses Dingens.
Cool.
Wusste ich nicht. Ist eigentlich niemand dafür. Ich weiß eigentlich, wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja, Problem ist, da sind wahnsinnig viele Daten drauf, auf die potenziell sehr viele Leute Zugriff haben. Was bisher eben nur lokal bei den Ärzten in den Akten stand. Und das ist halt relativ problematisch.
Ja, ich finde die Idee dahinter gar nicht mal so dumm, dass ich jetzt, wenn ich zu einem Arzt gehe, also ich habe irgendwie, weil mein Hausarzt hat mir gesagt, ja, gehen Sie mal zu dem Spezialisten. Und dann hat der Spezialist auch auf jeden Fall mit meiner Zustimmung auf gewisse Teile meiner Akte Zugriff, um dann besser beraten zu können. Das ist ja die Idee dahinter gewesen eigentlich. Aber die Umsetzung ist halt sehr schwammig und insgesamt sind halt theoretisch die gesamte Patientenakte auf der Karte.
Das ist ja nicht so schlimm, wenn man ja irgendwie sicherstellen könnte, dass ja nur die Ärzte die Dinger aufmachen können. Und irgendwie wollen die Versicherungsfirmen ja auch noch Zugriff drauf haben.
Das ist wirklich alles auf der Karte? An sich, die ersten Ideen waren ja, dass man zwei Faktoren braucht. Man hat die Karte, das Lesegerät beim Arzt, dann muss der Arzt seinen Code eingeben und der Patient einen Code eingeben und dann kann erst auf die Akte zugegriffen werden. So war irgendwie mal die Idee.
Ja, aber wie das Ganze dann technisch wie das Ganze technisch dann tatsächlich gelöst ist, ist dann halt die Frage und wie sicher das dann tatsächlich ist.
Wieso habe ich das nicht?
Wissen wir nicht. Weil das Ganze noch nicht im Betrieb ist, aufgrund der ganzen Kritik. Das Ganze ist noch nicht so im Betrieb, wie es mal gedacht war. Die einzige Änderung bis jetzt ist, die so richtig, also soweit ich informiert bin, ist eigentlich dieses Bild, das da drauf ist.
Ja, das Bild möchte ich ja gerade nicht drauf haben.
Und der Rest wird jetzt irgendwie erst so nach und nach in Betrieb genommen. Ja, andere gesundheitstechnische Sache, implantierbare medizinische Geräte. Wir sprechen hier von, oder generell eigentlich medizinische Geräte, die wir mit uns rumtragen, seien sie implantiert oder nicht. Es gibt verschiedene Arten, also bei Implantierten haben wir insbesondere Herzschrittmacher.
Magensonde.
Markenkissen, die gibt
es welche, die man da irgendwie. Es gibt welche, die man implantieren kann, die Herzschrittmacher sollen angeblich beim Abnehmen helfen.
Okay, dann Defibrillatoren für Leute mit Herzproblemen, die implantiert sind. Und im Notfall automatisch auslösen. Wir haben irgendwie so Cochlea-Implantate für hörgeschädigte Personen. Wir haben sogar Brain Pacemaker, um so Sachen wie Parkinson zu lindern.
Automatische Insulinspritzen?
Genau, Insulinpumpen. Die sind normalerweise nicht implantiert, aber wir haben meistens auch eben Funkprotokolle. Und da kommen wir nämlich zu dem Problem.
Aber auch implantierte.
Okay, es gibt auch implantierte. Okay.
Also, soweit ich weiß, ja.
Genau. Also
bei den Sachen, die implantiert sind, will man ja theoretisch Funk haben. Ja. Zur Begründung, wieso man sie haben will. Damit man nicht jedes Mal aufmachen muss und rausholen, wenn man irgendwas machen muss.
Und transdermale Sachen sind auch immer blöd. Also Dinge, die halber im Körper stecken und halber aus der Haut rausschauen, sind ganz schrecklich, weil man die nicht richtig sauber kriegt. Richtig. Und sich dann immer infizieren. Deswegen kann man eigentlich nur Funk machen.
Ja. Also. So. Ich kenne es bei diesen Pumpen so, dass man eher so jede Woche eine neue Nadel legen muss. Hm.
Ja, jetzt funken diese Dinge halt, beziehungsweise haben eine Funkschnittstelle. Zum einen, damit der Arzt damit kommunizieren kann und Logfiles und so weiter auslesen kann, um den Gesundheitszustand zu überprüfen, um die auch entsprechend zu programmieren. Also Parameter einzustellen, wie schnell sollen die schlagen, wie stark soll der Impuls sein bei Herzschrittmachern und so weiter. Aber Hannes?
Die auch teilweise dann so sind, dass du dann als Patient noch ein kleines Gerät hast, bei dem du dann mit drei verschiedenen Programmen oder so auswählen kannst. Das heißt, du drückst es auf die Brust, drückst einen Knopf und dann hast du ein anderes Programm.
Da geht die Tendenz.
Bei den Brain Pacemakern, da gab es sowas. Und das ist halt dann auch problematisch.
Ja, und da geht die Tendenz eben auch hin, dass Daten, dass du zum Beispiel daheim so Base Stations hast, an die dein implantiertes Gerät regelmäßig Daten hinschickt und das dann an den Arzt weitergeleitet wird, so ähnlich wie bei unserer Smart-Zahnbürste, bloß dass wir hier dann natürlich noch bei deutlich sensibleren Daten angekommen sind.
Also ich glaube,
und wenn die falsch benutzt werden, ist das Problem, das kann dich töten. Bei der Zahnbürste ist es nicht so wild, aber wenn der Herzschrittmacher irgendwie gestört wird, dann bist du halt tot.
Also wer noch nicht paranoid ist, dem empfehle ich mal da ein bisschen zu schauen, weil das ist ziemlich gruselig, weil gerade bei solchen Geräten gibt es nämlich noch diesen anderen Punkt. Ich will die vielleicht nicht zu stark verschlüsseln, weil wenn nämlich ein Notfall ist und jetzt wirklich, du hast so einen, sag ich mal, so einen Herzschrittmacher eingebaut und du kommst jetzt in Not-OP und dein komplettes Gerät ist verschlüsselt und es ist schön gemacht, dass wirklich nur der Arzt, der dich behandelt, drauf zugreift, dann kann es passieren, dass die Leute gar nicht wissen, dass du A, einen Herzschrittmacher hast und B, können sie einfach nichts mehr an ihm ändern, weil sie den entsprechenden Key nicht haben. Mhm. Das ist bei jetzt so, ich sag mal, vielleicht der privaten Datei oder so uninteressant, aber beim Herzschrittmacher ist es ziemlich wichtig, dass solche Informationen unter Umständen im Notfall noch rausgeholt werden können.
Da jetzt, dann können wir jetzt mal auf Lösungen dafür zu sprechen kommen. Was denkt ihr denn, was es da so für Lösungen geben könnte?
Du hast ja schon eine Smartcard, deine Gesundheitskarte. Warum nicht für den Zweck auch?
Wenn du die nicht dabei hast.
Ja.
Ja, also für den Herzschrittmacher, für die Sache wurde tatsächlich vorgeschlagen, ich weiß nicht, ob das irgendwo durchgeführt wird, diese Keys einzutätowieren.
Die
dann unter UV-Licht oder so nur sichtbar sind und dann eben im Notfall von den Medizinern ausgelesen werden können.
Also bitte nicht auf die Hand tätowieren, das wäre ja
nein. Strodung. Du tätowierst so einen QR-Code auf die Brust.
Ich glaube, die Idee war irgendwie Fußsohle oder Fuß oder so, ja, wo es halt relativ
unmöglich ist. Was ist, wenn der Fuß abgetrennt wird, weil du einen Autounfall hattest?
Ja, dann.
Oder auf dem Hinterkopf.
Ich glaube auch, dass das ein bisschen das Problem hat, dass auch die Tattoos ja mit der Zeit nicht mehr ganz so lesbar sind.
Ja. Also wenn du es tatsächlich auf dem Hinterkopf machst, nicht so, da hast du das Problem weniger.
Nein, dass die Farbe einfach verschwimmt auch.
Ja. Da musst du halt hier so ein bisschen wegrasieren. Ja, das wäre gar nicht so blöd. Man sieht ihn nicht, wenn du so in der Regel rumläufst. Und wenn du eine OP hast, dann kann man da auch schnell mit deinem Rasierer rüberfahren.
Nee, bloß... Sobald du Hinterkopf und Tätowieren sagst, denkt man natürlich sofort an gewisse Medien.
Ja, anderes Problem ist, Verschlüsselung an sich ist recht akkuteuer. Ja. Ja, die Dinger willst du ideal einmal in deinem Leben einbauen und dann eigentlich induktiv, sag ich mal, oder so laden können. Ich weiß gar nicht, ob das inzwischen funktioniert.
Aber es wird eigentlich nicht gemacht. Also genau. In der Praxis, die in der Praxis im Moment üblicherweise zumindest jetzt in Ulm, in der Uniklinik verbaut werden,
alle sieben
die
Jahre.
Werden ausgetauscht, sobald der Akku leer ist.
Und jegliche Form von Verschlüsselung kostet Akku. Und da gibt es dann auch so Hochrechnungen, anstatt 7 Jahren können die Dinger dann 11 Tage noch halten. Also wenn die entsprechende Angriffe zulassen.
Genau, je nachdem, genau. Was für Sicherheitsmechanismen. Ja, was man sich dann noch überlegen kann, sind externe Geräte, sogenannte, manche Leute nennen es Shields. Also ein weiteres Gerät, das du mit dir herumträgst. Und das sind eigentlich Jammer. Und sobald die eine Kommunikation entdecken, die nicht autorisiert ist, dann können sie innerhalb der ersten paar Bit fangen sie dann an, das Signal zu jammen. Das musst du dann halt immer dabei haben.
Also was wichtig ist, ist halt bei so weiteren Geräten oder bei so Sicherheitsmechanismen in den Dingen, dass sie keinen Akku verbrauchen. Oder das ist zumindest eine Art, wo viele Researcher da jetzt schauen, dass sie irgendwelche Geräte bauen, die an sich keinen Strom verbrauchen, sondern nur sich den irgendwie extern holen können und sich dadurch eben diese Zwei-Faktor-Authentifizierung machen.
Ja. Ja, gehen wir ein bisschen weiter. Ich habe noch ein paar Themen, die ich unbedingt ansprechen möchte.
Ein Schalter implantieren,
ja.
Zum Knopf wollte ich noch sagen. Also du musst natürlich auch keine Knöpfe mehr tragen, weil das könnten Kameras sein. Da gibt es ziemlich gute Knopfkameras.
Okay.
Naja, aber dir ist es ja egal. Dir kann es ja egal sein, wenn du deine Kamera hast.
Außer sie sind halt von vornherein drin und du weißt es nicht. Dann,
Also du müsstest sozusagen, wenn du Gäste hast, sie alle dazu zwingen, erstmal irgendwie
die Hemden auszuziehen.
Alles, was Knöpfe hat, auszuziehen.
Zum Thema Krankendaten oder Gesundheitsdaten jetzt noch, was jetzt auch sehr immer noch am Kommen ist, sind so Fitness-Tracker, Smartwatches und Fitness-Apps, die sehr viel Daten erfassen, sehr viel Bewegungsprofile erfassen. Und daraus so Fitnessdaten und so Sachen ableiten. Da muss man natürlich aufpassen, wo gehen diese Daten hin. Ich glaube, da haben wir jetzt schon viel bei anderen Diensten drüber gesprochen. Einfach nur, um sich das nochmal klar zu machen. Aufs Auto möchte ich auch noch zurückkommen, wenn wir jetzt mal mit dem Auto rumfahren.
Ich dachte, wir haben gesagt, wir wollen kein Auto haben.
Ja, wir wollen kein Auto haben wegen den automatischen Nummernschildscannern. Aber jetzt haben wir halt doch irgendwie ein Auto.
Ein Fahrrad würde gehen.
Oh, Fahrrad würde wahrscheinlich gehen.
Ja. Hat kein Nummernschild, kannst du dir quasi anonym kaufen. Aber jetzt diese E-Bikes?
Ja.
Brauchen die Nummernschild?
Nein.
Nö. Also, wer sagt dir, dass da kein GPS drin ist?
Da, natürlich ist da GPS drin.
Also, du fährst einfach mal mit diesem
komischen... Du hast ja ein Navi in den meisten von den Teilen.
Was?
Ein E-Bike?
Ja. Nee, es sind die ganz normalen E-Bikes, die nur deinen
Tritt verstehen. Also es gibt je nachdem, was für ein Modell du hast, aber ein Bekannter von mir hat eins, es hat ein Navi mit eingebaut und eine Internetverbindung. Ja, genauso haben natürlich Autos Internetverbindung. Unter dem Stichpunkt Connected Car funken nämlich im Prinzip alle neuen Mittel- und Oberklassefahrzeuge, und das kommt bestimmt auch in die anderen Klassen jetzt sehr bald, funken diese Dinger durch die Gegend, ins Internet, insbesondere zu ihrem Anbieter und zu Drittanbietern, je nachdem, welche Services man da haben möchte. Und außerdem gibt es da noch so Sachen wie Car-to-Car-Kommunikation, was das Fahren sicherer machen soll. Also die Idee dahinter ist, dass Fahrzeuge nicht nur lokale Sensoren haben, um zum Beispiel automatisch zu bremsen, wenn davor ein Hindernis auftritt, sondern dass Fahrzeuge ihre Daten auch weitergeben, um die Sicherheit auf Straßen zu erhöhen. Aber da, ja, jetzt werden halt Daten weitergegeben und da gibt es große, große Schwierigkeiten, das auch so zu machen, dass die Privatsphäre geschützt wird. Ganz interessant finde ich zum Beispiel auch den E-Call, weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Ein Notrufsystem, das bei einem Unfall automatisch einen Notruf wählt, wird, ich glaube, ab 2017 vorgeschrieben sein in allen Neufahrzeugen in Europa. Also da haben wir schon ein System und da ist auch schon relativ viel Kritik dran zum Thema Datenschutz. Ja.
Das ist immer ein schwieriges Thema, weil wenn man das jetzt so gesagt bekommt, ich finde, das ist eigentlich voll sinnvoll.
Ja, ja. Es, also gerade rettungsdienstmäßig, da kommt es eben auf kurze Antwortzeiten drauf an. Ja.
Es wäre schön, wenn man sagen könnte, dass es keine Leute gibt, die sowas abusen. Meistens müsste man sich nicht drüber unterhalten.
Ja.
Aber das gibt's halt leider.
Auch diese Car-to-Car-Kommunikation. Wenn ich weiß, da vorne ist ein Unfall und das Auto dann automatisch warnt oder langsamer fährt, ist eigentlich eine sinnvolle Sache.
Bloß wenn du halt irgendjemand Böses hat, der einfach mal so, ich möchte jetzt einen Stau haben,
ja,
sagt oder, er, jetzt ist da vorne ist Notfall passiert.
Oder allein, ich möchte wissen, dieses Auto da, oh, ich weiß jetzt, das hat diese ID und jetzt kann ich das tracken. Selbst wenn es Pseudonyme benutzt, das muss diese Pseudonyme irgendwann wechseln. Dieser Wechsel, den kann man auch beobachten und so weiter. Das ist alles ziemlich problematisch. Ja. Nummernschild-Scanning hatten wir schon, aber Electronic Data Recorders, so genannte Blackbox oder auch, ja, sowas wie Blackboxen im Flugzeug. Im Falle eines Unfalls kann anhand dieser Data Recorders rekonstruiert werden, was passiert wird. Ist ein bisschen problematisch, weil es im Fahrzeug, also man hat ja eigentlich so diesen Grundsatz vor Gericht, dass man sich nicht selber belasten muss. Und bei diesen Data Recorders ist es ein bisschen schwierig, weil es Daten über einen sammelt. Und ja, das ist rechtlich wohl tatsächlich ein bisschen problematisch. Die Argumentation ist natürlich bei so Rechtssachen immer kompliziert und wir sind keine Juristen. Ja, aber allein diese Dinger sind da, sie können beschlagnahmt werden im Falle von, oder sie können von der Polizei beschlagnahmt werden und dann kann daraus eben sehr viel rekonstruiert werden, was getan wurde.
Das haben wir doch bei Computern auch. Das ist
problematisch. Ja, bei Computern
tatsächlich. Ja, aber England musst du sogar die Schlüssel rausgeben, sonst wirst du eingeknastet, wenn es gekryptet ist.
Ja, ja. Wenn jetzt dein Auto von Fremden übernommen wird.
Ja.
Feindlich übernommen wird, ja, genau. Kannst du es ja nicht mal nachweisen, dass es übernommen wurde und dann steht das in dieser Blackbox drin, dass du angeblich irgendwie beim Unfall jetzt Gas gegeben hast und volle Kanne reingefahren bist.
Ja, ja, und genauso ist jetzt im Kommen irgendwie Blackboxen von Autoversicherungen, es gibt immer mehr Versicherungsanbieter, die sagen, ja, hier viel günstigere Versicherung, wenn ihr euch diese Blackbox einbaut, die monitort, wie man fährt und schickt die Daten dann zur Versicherung und dann kriegt man entsprechend günstigere Tarife, wenn man weniger viel fährt. Wer will das? Ja, anscheinend nach einem Artikel, den ich neulich in einer Ulmer Zeitung gelesen habe, stehen die Leute dafür Schlange und es gibt zu wenig von diesen Geräten. Finde ich krass.
Sorry, aber so viel kostet doch eine Autoversicherung nicht.
Also würde ich auch mich vehement weigern, sowas einzubauen. Also das finde ich dann schon.
Ja, und
schon
dann ist man plötzlich komisch, wenn man es nicht haben will.
Ja gut, es ist freiwillig, oder?
Ja, also, es ist freiwillig, genau. Und dann wird es halt so sein, dass die ohne diese Dinger irgendwann so teuer werden, dass du sie dir nicht mehr leisten kannst. Also da finde ich es wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig, dass es sowas überhaupt geben darf.
Oh Mann, die Stimmung ist wieder im Boden. Wir haben noch 10 Minuten.
Ja.
Ja, aber an, wir sich, müssen an sich ist es ein Problem, dass sich ja alle auf diese Selbstauskunft stürzen, nur damit sie Geld sparen.
Ja.
Ja. Wir müssen von dieser... Ach nee, lassen wir
das. Wir sind jetzt schon wieder beim Politischen mit... eigentlich wollen wir nicht mehr alle so geldgeil sein, aber...
Ja, politisch werden wir auch noch ein bisschen, aber vorher möchte ich gerne noch zum Flughafen. Das finde ich nämlich auch noch eine sehr interessante Betrachtungsweise. Ja. Am Flughafen. Wir kommen an. Zum Ersten, wir haben Abkommen, dass Fluggastdaten weitergegeben werden. Diese Abkommen existieren. Sobald du fliegst, wandern deine Fluggastdaten irgendwohin. Und das sind einiges an Daten, nämlich insbesondere die auch im Reisepass drinstehen. Sowas wie Geburtsdaten und Geburtsort. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt tatsächlich übertragen werden. Aber da werden eben Daten übertragen. Das ist ein Problem, das wir haben. Aber ich finde, da gibt es auch andere spannende Sachen. Zum Beispiel die Sicherheitskontrolle. Da haben wir auch schon ein bisschen drüber diskutiert. Wenn man einen Laptop dabei hat oder elektronische Geräte dabei hat, dann muss man die ja bei der Sicherheitskontrolle durch diesen Röntgendingens fahren lassen. Und dann könnte es aber auch passieren, dass die Beamten das außerhalb deiner Zugriffsweite überprüfen wollen, dieses Gerät. Und das ist ja eigentlich auch schwierig, weil wir haben ja zum Beispiel auch schon die Fälle, wo am Flughafen der Bundestrojaner installiert wurde auf Rechnern. Und da haben wir nicht das Problem, dass dein System kompromittiert werden kann in dieser Zeit, in der du keinen Zugriff drauf hast. Oder ist nicht
was ich auch ganz schlimm finde, was vor ein paar Monaten rauskam, waren diese TSA-Schlösser. Die haben ja so Generalschlüssel, irgendwie so 10 Stück oder so. Und die sind ja inzwischen jetzt veröffentlicht worden. Ja. Das heißt, jeder kann jedes Schloss aufmachen, das so ein TSA-Schlüssel ist, was man ja machen muss, damit einem die Amerikaner dein Gepäckstück nicht kaputt machen.
Ja. Ja, aber die Schlösser, die waren, glaube ich, noch nie sicher. Ich glaube, die waren einen der einfachsten zum Picken überhaupt.
Ja, also man kann sie von Hand, man konnte sie mit dem Lockpick auch aufmachen, aber die Schlüssel an sich sind halt jetzt auch da. Mich hat es gewundert, dass es so lange gedauert hat.
Ja, mich auch. Also, mich auch.
Es hat ja Jahre gedauert, bis die mal veröffentlicht wurden. Also ich weiß nicht, das ist so, da macht man ein Foto und dann sind die veröffentlicht.
Aber ganz ehrlich, beim Aufgabegepäck ist es eh problematisch. Du gibst es halt ab und ich glaube, dass das Schloss vielleicht auch nicht unbedingt das Einfachste, um reinzukommen, vielleicht machst du irgendwie einen Reißverschluss an einer anderen Stelle auf oder so.
Ja.
Ja, das fängt schon auch bei der Karte an. Da ist ja so ein Code drauf. Ich weiß nicht, ob man das...
Bei der Bordkarte, ja.
Genau,
ja.
Bei der Bordkarte. Und die kann man auch recht einfach auslesen.
Da sind auch sehr viele Daten drauf. Mhm. Also, wenn ihr fliegt, schmeißt danach eure Bordkarte nicht weg, sondern schreddert die oder verbrennt sie oder so.
Ja. Was man noch tun
nicht
kann...
So stinkt dann nicht so.
Wenn man da einen Laptop mitnimmt, wir hatten es vorher schon, wenn man da Daten mitnehmen möchte und Vollverschlüsselung hat, eventuell Signaturen in der Hardware hinterliegen. Wenn ihr davon ausgeht, dass der Verein, der euch dann durchsucht, auch dazu Hintertüren hat, dann braucht ihr dann noch mehr technisches Geschick, um das hinzubiegen. Und ihr solltet dann mit Heißkleber ein paar Busse zukleben, weil die nämlich direkten Speicherzugriff ermöglichen, wenn man das Ding mal anmacht. Also FireWire ist da ganz bösartig. Es gab Angriffe, die auf Thunderbolt abgezielt haben. USB ist gar nicht so schlimm, weil USB immer noch von dem Haussystem kontrolliert wird. Mhm. Relativ gut sogar. Was halt krass ist, sind so DMA-Busse. Also gerade PCI und Thunderbolt ist halt irgendwie PCI relativ ähnlich.
Ja, du sagst gerade alles, was toll ist, sogar dann musst du sogar irgendwie deine Festplatten irgendwie festlöten.
Nein, du kannst es ja anders machen. Da du ja das Ganze signiert hast, wird dein Rechner nicht mehr von dieser Platte starten, weil sie manipuliert worden ist. Hm.
Ja, da, bei diesen ganzen Systemen, Bussystemen und so weiter, da gleich weiter, wenn dann jemand im Flughafen auf einen zukommt und sagt so, hier, mein Handy ist leer, kann ich das an deinem USB-Port laden? Sowas dürfen wir natürlich auch nicht machen lassen, weil USB...
Kommt drauf an, wenn du das richtige Ladekabel hast.
Ja, natürlich.
Du kannst ein USB-Kabel mit zwei Rädern weniger nehmen.
Dann richtig, geht's. Aber also wir dürfen natürlich nicht sein eigenes Kabel nehmen lassen. Ja, wenn er dann daherkommt, dann kannst du vielleicht einen Ersatzakku anbieten oder dein eigenes Kabel, von dem du weißt, dass es keine Datenverbindung zulässt, sondern eben nur Strom überträgt. Und andersrum dürfen wir natürlich nicht unsere Mobilgeräte an herumliegenden Micro-USB oder anderen Kabeln laden, sondern müssen unser eigenes Ladegerät dabei haben.
Genau.
Deswegen legen wir im Beruf 20 Kabel rum.
Flughafen-WLAN.
Tja.
Ja, das nächste Ding.
Ja, wir versuchen jetzt noch die restlichen Sachen irgendwie durchzuziehen, oder? In unseren letzten 5 Minuten, die wir haben. Mal gucken, wie weit wir dann noch kommen. Ja, in welche Länder kommen wir dann überhaupt? Das ist halt eben auch schwierig. Schengen. Bitte? Schengen.
Ja, weil da haben wir noch nicht die Situation, dass man uns für möglichen Terrorverdacht direkt einbuchten kann. Da darf man uns unser Zeug auch nicht direkt wegnehmen. Als Einwohner dieser Länder, ja.
Ja.
Das ist eine andere Diskussion.
Ich ja, lasse es und Schengen wackelt ja auch gerade mit dieser Flüchtlingsdebatte. Das ist alles nicht so einfach.
Sehr, sehr, sehr depressiv.
Ja. Ich bin dafür, dass wir so irgendwann mal wieder Musik laufen lassen. Hat jemand was Fröhliches da?
Irgendwas. Die letzten Minuten der Sendung.
Nyan Cat.
Schmeiß rein. Okay.
Also gut, dann lassen wir es für heute, was wir vielleicht ganz kurz ansprechen noch. Natürlich gibt es dann noch so Sachen wie Geheimdienstüberwachung, massenhafte Kommunikationsüberwachung, Backdoors in Geräten, in Hardware und Software von diversen Quellen. Aber das lassen wir jetzt und spielen stattdessen Musik. In der letzten Zeit, zumindest in der Live-Sendung, im Podcast werden wir das wahrscheinlich
wegschneiden müssen, weil ich habe keine Ahnung.
Wegschneiden, weil wir die Lizenz von diesem tollen Song nicht kennen. Kommt da schon was?
Ja.
Ah ja, da.
Also.
Wir lassen das so lange noch im Hintergrund ein bisschen laufen, solange wir uns verabschieden. Ja, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Niklas, schön, dass du da warst. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Simon, Tai. Danke, Hannes, dass du mitgemacht hast am Telefon.
Behaltet alle die Aluhütte auf.
Die Aluhütte, genau. Günstige Alufolie gibt es überall. Ich bin Matu, wir sind Def Radio und wir verabschieden uns bis in 14 Tagen. Jetzt ist der Browser abgestürzt. Das hat der nicht mehr gepackt.
Das war zu viel Katze.
Oder du hast über zu viel kritische Sachen geredet.
Zu viel kritische Sachen.
Alles klar.
Okay, ciao, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.